Hallo und herzlich willkommen, liebe zentrale Hörer, zu einer neuen... Nein. Ich bin es langsam irgendwie gewohnt. Ich nehme jetzt in letzter Zeit immer ein Vorwort auf, bevor eine neue Folge von uns veröffentlicht wird. Neue Folge in Anführungszeichen. Das letzte Mal habt ihr einen Podcast gehört aus dem Jahr 2015, in dem es nicht um die drei Fragezeichen ging, sondern um Disney-Filme. Ja, davor gab es ein Special, wo ich mit Benjamin durch den Volkspark Hasenheide gelaufen bin. Jetzt fragt ihr euch, was will der uns heute schon wieder erzählen? Also, passt mal auf. Wir, das heißt Olli und ich, wir haben letztes Jahr im August die Folge Super Papagei von Die drei Fragezeichen besprochen. Wir haben das sogar so gemacht, es gibt ja vom Super Papagei einmal die ganz alte Version von 1979 und die anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum aufgenommene Sonderfolge Super Papagei 2004. Ja. Und als das fertig war, da ist was schiefgegangen. Klingt jetzt schon wieder so nach Ausreden, aber ich habe beim Abspeichern habe ich den falschen Filter angewendet vom Audacity-Programm und habe es dann, also ich habe den Filter angewendet und abgespeichert. Und zu Hause merke ich dann plötzlich, scheiße, das klingt ja alles total blechern. Also es klingt wirklich wie eine Skype-Aufnahme von 2001, wo die Leute irgendwie, oder was weiß ich, über ICQ miteinander kommuniziert haben. Und ich war so sauer, also auch auf mich selbst, dass ich gesagt habe, ich weigere mich, das zu veröffentlichen. So, jetzt war es aber halt so, dass wir im Laufe der Zeit natürlich auch immer wieder zusammengefunden haben und weiterhin Folgen aufgenommen haben. Dann war der Plan, Mensch, das könnten wir ja vielleicht als kleine Sonderfolge im Dezember, am besten am Nikolaus oder so, veröffentlichen. Da kam aber wieder was anderes dazwischen und dann habe ich wieder Abstand genommen von dem Gedanken, weil ich dachte, ah nee, das ist wirklich nicht gut, das ist einfach nicht gut. Jetzt sind wir aber immer noch in der Corona-Zeit und habe mich jetzt dann doch dazu entschlossen, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis endlich wieder eine frische, neue Folge von uns kommt, das jetzt zu veröffentlichen. Und ich habe wirklich mich wieder hingesetzt, habe probiert, so viel wie möglich noch ein bisschen zu verbessern. Seht das hier einfach wirklich so als kleine Lost Episode an, also eine Folge, die es eigentlich normalerweise gar nicht zu euch geschafft hätte, an eure Ohren zu dringen, aber anlässlich Corona, es gelten andere Regeln und hier ist sie jetzt, unsere Folgenbesprechung zu der Super Papagei / der Super Papagei 2004 mit mir und Olli. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, der Ton, er ist Katastrophe. Ich schäme mich auch immer noch ein bisschen dafür. Hört's euch einfach an. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Am Ende werden die Kanäle nochmal angesagt, wo ihr uns erreichen könnt. Und Daumen drücken, wir sind bald wieder mit frischen, neuen Inhalten für euch da. Macht's gut, bleibt gesund, ich wünsche euch was.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Neuen Folge, die Zentrale. Heute mit
Thomas Freitag
und Oliver Hecke.
Schönen guten Abend.
Olli und ich haben uns heute mal zusammengesetzt, um mal wieder ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel zu besprechen. Und ich weiß, du warst damals ein bisschen traurig, dass du bei unserer allerersten Aufnahme nicht dabei warst.
Ja, weil die Folge Das Gespensterschloss ist wirklich meine absolute Lieblingsfolge. Aber das ist mittlerweile wieder, habt ihr wieder gut gemacht, weil ich durfte bei, wir haben eine Funkwüchse-Folge gemacht. Da muss Respekt übrigens in deine Richtung, weil du hast dich richtig reinhören müssen, die Folge, kanntest du gar nicht von früher. Und mit sowas tue ich mich ja mal ein bisschen schwer. Und wir haben noch einen Totenkopf, fand ich ganz gut, da durfte ich auch dabei sein, ja.
Da du ja ein bisschen traurig warst, dass wir über das Gespensterschloss ohne dich gesprochen haben. Ja. Was ja im Buchkanon, beziehungsweise im Serienkanon die allererste Folge war, sprechen wir heute über das allererste Hörspiel von Drei Fragezeichen.
Richtig.
Was da den Titel trägt, die Drei Fragezeichen.
Und der Superpapagei.
Richtig. Ein paar kleine allgemeine Informationen. Es handelt sich hierbei um das zweite Buch von dem Autoren Robert Arthur, der auch gleichzeitig der Serienerfinder war. Das Buch ist 1964 in Amerika erschienen, in Deutschland erst 1972 und war bei uns dementsprechend Fall Nummer 8. Das steht sogar hier, ich habe das Buch dabei. Ich habe es übrigens nicht gelesen in der Vorbereitung.
Ach, das Buch, die Buchreihe ist auch nicht mit denen in den USA identisch?
Nee, weil das einfach in Deutschland spät übersetzt wurde.
Also weißt du eigentlich, warum Heike Dine Körting den Superpapagei ausgewählt hat als erste Folge?
Da komme ich gleich zu.
Da komme ich zu, ich habe nämlich live gehört. Kann sein, dass du da falsche Informationen aufgesessen bist.
Also hier im Alfred Hitchcocks Vorwort zu diesem Fall steht sogar im letzten Absatz, hier erklärt er halt ein bisschen, wer die drei Fragezeichen sind. Ich meine, das genügt auch Neulingen, um sich in der Geschichte zurechtzufinden. Hier ist also Fall Nummer 8.
So witzig, das Vorwort, als wenn Alfred Hitchcock wirklich ein Vorwort dazu geschrieben hätte.
Es wäre lustig, wir wissen ja, er war nur Schirmherr, er hat ja nur seinen Namen gegen Geld für die Serie gegeben.
Wenn jemand für irgendeine dumme Serie meinen Namen haben möchte übrigens, gerne, wir können gerne in die Preisverhandlungen gehen, ich mache alles. Schreib mich einfach an.
Würdest du deinen Namen einfach bereitwillig geben, weil du weißt, du kriegst dafür Kohle?
Wenn die Kohle stimmt, hallo?
Und wenn am Ende da irgend so ein Produkt rauskommt, wo, weiß ich nicht, Frauen mit Schürhaken ausgepeitscht werden, würdest du dich dann immer noch damit wohlfühlen?
Ja klar, ich habe schon überlegt, überhaupt selber so eine Produktion schon mal auf die Beine zu stellen. Mhm. Für Geld kann man fast alles machen.
Wenn ich nicht lache, bedeutet das, dass ich es nicht witzig fand.
Ganz ehrlich, wenn du nicht lachst und wenn ich in dein Gesicht gucke, bist du auch leicht schockiert gerade über diese Aussage. Du musst dich gerade ein bisschen sammeln.
Ja. Okay. Und wie schon bereits erwähnt, ist das hier Hörspiel Nummer 1. Erschien am 12.10.1979, also vor fast genau 40 Jahren, zusammen mit den Folgen 2, 3, 4, 5 und 6 erschien. Was meinst du, wie ist Heike Dine Körting bzw. das Label Europa drauf gekommen, den Superpapagei als Folge Nummer 1 zu veröffentlichen, obwohl es ja, wie wir gerade herausgefunden haben, eigentlich das zweite Buch in Amerika war und in Deutschland sogar erst das 8. Buch.
Nachdem du mich gerade mit so einem arroganten Unterton unterbrochen hast und gesagt hast, da komme ich gleich noch zu, denn auch noch so, da komme ich noch zu, nicht du, Olli, darfst du gerne sagen, wie du erstmal drauf, was für eine Information du hast.
Ich muss ein bisschen ausholen.
Oh Gott, dann ist schon mal falsch wahrscheinlich.
Das war richtig falsch von dir, weil, weißt du jammerst immer hier rum, ich komme immer zu kurz, immer nimmst du mir die besten Infos weg, die habe ich mir extra dreimal mit rotem Ending unterstrichen und du nimmst mir es immer weg, ich kann dir nie was beitragen.
Ich habe dir das diesmal auf die Hand geschrieben.
Ja, und jetzt gebe ich dir schon die Bühne und du sagst, weil du wieder so gekränkten Stolz hast, Thomas, wenn du schon so ein arrogantes Schwein bist, dann machst du doch.
Ich bin jetzt ganz ruhig, ich klebe an deinen Lippen und du erzählst bis jetzt nur Müll. Erzähl jetzt bitte die Information.
Also, ich bin der Meinung, dass in einem Interview Heike Dine Körting mal gesagt hat, sie hat sich ein paar Fälle rausgesucht und da ist ihr der Superpapagei sehr positiv aufgefallen und es war ja klar, dass sie sowieso mehrere Folgen aufnehmen, aber da hat sie wohl selber entschieden, das wird Folge Nummer 1. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung.
Ja, du hast recht. Ich wollte es bloß nicht zugeben. Ich dachte, mir fällt noch ein bisschen was Plausibleres ein, aber ich glaube, du hast recht. Aber wenn du schon sagst, du musst da ausholen für diese zwei Sätze, dann dachte ich schon, was hat der denn da für eine Geschichte? Ich habe es nämlich letztens, da war auch irgendein Jubiläum, worüber im Fernsehen berichtet wurde, wurde sie interviewt und hat das so wieder gedacht. Ich so, hat Thomas nicht mal eine andere Geschichte dazu erzählt? Und aber offensichtlich nicht.
Meinst du diesen Livestream jetzt zur Folge 200, der auf YouTube war?
Kann sein.
Hast du den auch gesehen?
Nein.
Der wurde ja nochmal hochgeladen.
Nein.
Nachträglich?
Nein.
Okay. Schade. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept.
Es ist schwierig, so zwei. Also, wenn man weiß, man will eine gute Folge besprechen, dazu gibt es auch noch eine weitere Version, die wir auch noch thematisieren wollen. Es ist echt ein bisschen. Ist nicht ganz so einfach heute. Aber wir wollen heute, wir haben ja vorher besprochen, dass wir heute eine kurze und knackige Folge machen wollen. Mhm. Ich glaube, das wird schon wieder nicht funktionieren. Wir nehmen schon gefühlt 20 Minuten auf und sind noch nicht mal zur Folge gekommen.
Also pass auf, Olli, ich erzähle jetzt einfach
was. Ja, erzähl mir mal bitte was.
Dadurch, dass das ja jetzt Hörspielfolge Nummer 1 war,
ja.
Hattest du immer den Eindruck, es wird in dieser Folge das Detektivunternehmen würdig eingeführt? Wir hatten das Thema schon mal, weil ich habe doch damals bei Funkfüchse bemängelt, dass ich irgendwie nicht richtig in die Serie eingeführt werde, weil die Charaktere sind einfach da und mehr in so Nebensätzen werden die eigentlich beschrieben.
Da ist bei Funkfüchs, wo du es erwähnt hast, ist mir bereits aufgefallen, dass du da offensichtlich eine höhere Erwartungshaltung hast als ich, weil bei Funkfüchsen fand ich es eigentlich okay. Es wurde in einem Satz, der ein bisschen wie sagt man immer, gestellt war oder,
ja,
oder inszeniert war für diese Sache, wurden halt alle mal erwähnt. Da wurden alle erwähnt, wie sie aussehen und was so ihre Hauptmerkmale sind.
Mhm.
Wurde da irgendwie mit eingebaut. Und hier fand ich es halt gar nicht so schlimm, weil die Folge auch eigentlich mit einer relativ spannenden Szene beginnt. Denkt man da erstmal auch gar nicht drüber nach. Und naja, es kommt, wird halt auch relativ schnell klar, dass wir hier mit, dass wir es hier mit drei Detektiven zu tun haben. Was willst du noch mehr wissen?
Im Gespensterschloss wird das ja alles erklärt. Also im Prinzip rede ich jetzt aber vom Buch. Selbst in der Hörspielfolge, da das ja erst Nummer 11 war,
ja,
und die Serie da schon etabliert war, ist natürlich klar, dass sie nicht mehr zurückgehen konnten und nochmal die Anfänge erklären konnten. Und das haben wir hier natürlich auch nicht, weil es ist ja der zweite Fall, wie wir wissen. Und im Gespensterschloss im Buch fährt Bob zu Beginn auf den Schrottplatz und Justus ist da mit Peter und sie drucken Visitenkarten. Und dann sagt Bob, ach Mensch, machen wir jetzt wirklich ernst? Und dann sagt Justus halt irgendwie, wir werden uns jetzt wirklich auf die Beine stellen mit einem eigenen Detektivunternehmen. Das wird da alles erklärt. Da wird ja da auch erklärt, wie sie Alfred Hitchcock kennenlernen, wie der ihr Mentor wird, wie der sie unterstützt. Nein, das wird eigentlich in der Hörspielserie nicht erklärt. Und gerade hier haben wir den Fall, wenn wir jetzt mal gleich mit der ersten Szene beginnen würden, Justus und Peter begeben sich zu dem Haus von einem Mr. Malcolm Fentress. Sie haben den Auftrag von Alfred Hitchcock zugeschustert bekommen. Nach dem Motto, hier, mein Freund, der vermisst seinen Papagei. Und weil die Jungs ja halt noch Kinder sind, übernehmen sie halt so eine Fälle, um die sich ein erwachsener Polizist, ein erwachsener Detektiv oder die Polizei ja gar nicht kümmern würde.
Da kommen wir noch zu. Aber
dazu kommen wir. Das Hörspiel beginnt ja mit Hilfeschreien, wie wir wissen. Wir kennen die Jungs ja noch gar nicht. Das hat aber, ich meine, als Kind hat mich das ja nicht gestört.
Nein.
Und wir hatten auch schon mal das Thema, wer hat schon eigentlich bei so einer Hörspielserie mit Folge 1 angefangen? Man ist ja immer theoretisch nach Covern gegangen.
Mhm. Ja. Wo ich übrigens sagen muss, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich will mir ein Hörspiel kaufen, gehe irgendwo in den Laden und sehe drei Fragezeichen und der Superpapagei. Klingt jetzt vom Titel her nicht wirklich spannend, muss ich sagen. Was die Illustration aber wieder ein bisschen wettmacht, man sieht einerseits den Papageien mit einem leicht abgeschrägten Kopf, ansonsten von den Farben her würde ich sagen die absolute klassische Version eines Papageis. Und dann sieht man links und rechts zwei Grabmäler, wo ich sagen muss, das macht dann doch ein bisschen neugierig im Gegensatz zum Titel. Und so viel einfach mal zur äußeren Aufmachung gesagt und zum Titel. Mhm. Ich finde es halt vom Titel ja nicht spannend. Auch von der Aufmachung. Jetzt zeigst du mir das andere von der 2004er-Version.
Ich habe ein bisschen mehr heute mitgebracht.
Ja, Thomas
und hat zwar viel mitgebracht, ja. Habe ich hier meine alte Abmischung.
Ja.
Also das ist die...
Deine Abmischung, die hast du abgemischt.
Nein, ich habe einmal die Carsten Bohn-Abmischung.
Ah ja, okay.
Ja, also die Original, wie sie ursprünglich erschienen ist. Dann habe ich hier die MC-Version von 1999. Du siehst ja, hier ist das Cover ein bisschen leicht anders. Genau, ein bisschen mehr der Vogel... ist ein bisschen mehr zentriert, beziehungsweise es fehlt hier links an der Seite, haben sie was abgeknapst. Achso, und den Grabstein haben sie auch ein bisschen eingegraut. Hier sind die Grabsteine eher weiß auf der ursprünglichen Fassung.
Es ist alles ein bisschen dunkler, alles. Auch der Papagei ist ein bisschen dunkler.
Und das Lustige ist, das ist ja halt, die 99er-Version hat natürlich schon die ausgetauschten Musiktitel. Mhm. Wenn man jetzt hier das Inlay aufklappt, einmal haben wir hier zum Beispiel einen Überblick über alle Folgen, die bis zu dem Zeitpunkt erschienen sind. Das geht bis Folge 84, Musik des Teufels.
Oh, hatten wir ja gerade.
Ja, du und Benjamin.
Mhm.
Ich habe so das Gefühl, man wollte irgendwie diesen Fauxpas, den man gemacht hat, nachholen. Denn hier im Inlay wird plötzlich alles nochmal erklärt. Es handelt sich um Folge 1. Wie wir wissen, hat man in der Produktion ein bisschen Mist gebaut.
Inwiefern? Weil das hatten wir ja gerade geklärt, das ist halt deine Erwartungshaltung ist, was ich aber sage.
Aber Olli, wenn es eine richtige Folge 1 gab, in Form des Gespensterschlosses, in dem die Anfänge der Detektive auf den ersten 30, 40 Seiten beschrieben werden und plötzlich stellt man fest, scheiße, wir haben nicht die als erste Folge genommen.
Glaubst du, haben irgendwann gedacht, scheiße, wir haben nicht die als Folge genommen? Vielleicht haben sie gesagt, Mensch, ich habe eine Idee, wir könnten mal, in der neueren Version könnte man ja ein bisschen was für den drei Detektiven erklären. Ich finde deinen Ausdruck Mist gebaut, finde ich ein bisschen zu hart im Zusammenhang.
Okay, Beispiel. Du bist Autor, du schreibst 10 Bücher.
Ja.
Und in deinem ersten Roman wird dein Held, du gibst dir richtig Mühe, ihn einzuführen, ihn vorzustellen. Das ist sein erster Fall.
Ja.
Weiß ich nicht. Mal als Beispiel, er ist auch ein Detektiv, er verliert seine Frau und will dann diese Verbrecher fassen. und macht sich zur Aufgabe, das Böse zu bekämpfen.
Thomas, so. Ich weiß, was du meinst. Und ja. Dann kommen die Hörspielproduzenten und nehmen einfach Buch 2, wo ich das ja, nicht mache. Genau. Gut, da könnte ich mich als Autor ärgern, aber ich habe den, ich habe ja einen Vertrag mit denen unterschrieben, wo sie halt sowas machen dürfen, offensichtlich. Aber da sagen doch die Hörspielproduzenten, die haben sich doch bewusst für Folge 2 entschieden. Und da sagen die doch nicht irgendwann, oh, da haben wir damals Mist gebaut.
Aber sie haben Mist gebaut, vom Fakt.
Finde ich nicht.
Doch, sie haben Mist gebaut, indem sie nicht die allererste Folge als allererstes Hörspiel gemacht haben.
Aber das hat doch Heike Dine Körting bewusst gemacht. Sie sagt doch nicht, oh, ich mache jetzt mal Mist und nehme Folge 2 als
Dann ist es ja noch schlimmer, es ist ja vorsätzlich.
Das hat sie auch vorsätzlich gemacht, weil sie hat doch gesagt, ihr hat die Folge am besten gefallen.
Aber wenn
deswegen hat sie mit dir angefangen.
Aber wenn ich jetzt sage, sie haben Mist gebaut, vom Fakt her, sagst du, ja, würde ich nicht so sehen. Das verstehe ich doch nicht.
Na, warum ist denn da Mist gebaut? In wessen Augen haben die Mist gebaut? Außer jetzt in deinen.
Sie haben Mist gebaut, weil sie sich nicht an die chronologische Reihenfolge gehandelt haben und dadurch die Hörspiele nicht würdig dem Original entsprechen.
Kannst du dich dann damit anfreunden, dass ich anderer Meinung bin? Ich finde, die haben nicht Mist gebaut und finde, man kann das so hören, wie sie das
Ich übernehme jetzt mal Benjamins Rolle.
Machst du schon die ganze Zeit?
Olli.
Ja.
Du bist der Meinung, die haben keinen Mist gebaut, indem sie einfach das allererste Buch als Folge 11 im Hörspielkanon gemacht haben.
Ja.
Da sagst du, es ist kein Mist.
Ja, nee, aber nee, Moment mal. Wir reden hier auch von zweierlei Sachen. Ich bin einerseits klar der Meinung, sie haben nicht wirklich Mist gebaut, ist okay. Aber du hast ja auch gesagt, dass sie jetzt bei der Kassette, wann kam die raus? Fast 20 Jahre später,
ja,
sagen die, oh, wir haben damals Mist gebaut. Du glaubst, das haben die gemacht, weil die gedacht haben, dass sie damals Mist gebaut haben. Oder vielleicht haben sie es gemacht, weil sie sagen, Mensch, wir könnten ja doch mal reinschreiben, wie es
damals ist. Ich sage jetzt nochmal den Satz, wie ich ihn eigentlich ursprünglich formulieren wollte. Um diesen Fauxpas auszugleichen, weil sie gemerkt haben, oh, wir haben bei der Umsetzung der Buchreihe ein bisschen Mist gebaut.
Nein, du hast gesagt, oh, wir haben Mist gebaut. So
würde sie haben auch Mist gebaut.
Sie haben keinen Mist gebaut.
Also, egal. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, du willst ein Haus bauen und du hast einen goldenen Ziegelstein.
Ja, ja.
Den hast du extra dafür anfertigen lassen. Du hast ausgerechnet, wo der stehen soll.
Ja.
Und du hast sogar eingravieren lassen, mein erster Stein, ich bin so glücklich. Und dann beauftragst du jemand, der dir das Haus baut und der guckt so, na, ich finde aber den blauen Ziegelstein da viel geiler, mache ich einfach. Ich suche mir jetzt einfach selber den besten aus und der setzt ihn genau dahin, wo du ihn haben wolltest. Und 20 Jahre später kommt er an, weil er merkt, ah, okay, da habe ich einfach das gemacht, was ich wollte. Und dann gibt er dir eine Plakette mit einer Zeichnung, wo der Stein an der richtigen Stelle ist.
Das ist doch super, weil jeder andere wäre ein Trottel, der einen Stein aus purem Gold in ein Haus einbauen würde, anstatt ihn einzuschmelzen und zu verkaufen.
Also du wirst dann nicht zu dem Baumeister sagen, ja, sie haben keinen Mist gebaut.
Nein, weil guck mal, dann hätte ich ja, in dem Fall hat ja der Autor einen Vertrag mit den Hörspielproduzenten. Und insofern hat er denen mit Sicherheit mit dem Vertrag auch die Berechtigung für diese Freiheit gegeben. Was ich ja dem Bauunternehmen offensichtlich nicht geben würde, wenn ich einen goldenen Stein da haben möchte, wo ich ihn haben möchte, dann würde ich das in meinen Vertrag mit einbauen.
Können wir uns auf eine Sache einigen?
Wird eh alles rausgeschnitten, was ich
sage. Nein, ich finde das ja gut, was du sagst. Okay. Aber können wir uns vielleicht, wir nähern uns jetzt mit der Mitte an.
Ja.
Sagen wir einfach so, der Autor selber war ja zu dem Zeitpunkt schon lange tot, als hier.
Kommt ja noch hinzu, wird immer besser.
Und der hat ja nichts damit zu tun, sondern der hat ja die Rechte an den Kosmos Verlag damals abgetreten für die deutschen Veröffentlichungen und so weiter und so fort. Das werden wir irgendwann mal anderswo besprechen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, auf dieses genaue Hickhack. Kosmos hat ja die Rechte an Europa abgetreten, die Hörspiele umzusetzen. Und sind wir uns einfach mal einig, vielleicht hat man damals einfach nicht so akribisch drauf geachtet wie heute, weil da vielleicht was durcheinander gekommen ist und so. Darf ich eine Sache dazu sagen? Du weißt, wie viele Hörspielserien damals erschienen sind in den 70er, 80er Jahren. Und wir wissen ja, wie viel Europa auf den Markt geschmissen hat. Ich glaube nicht, dass Heike Dine Körting damals gesagt hat, geil, das läuft jetzt mindestens 40 Jahre.
Gut, das war wirklich nicht vorauszusehen. Ne?
Ja. Das war bei keiner Serie zu sehen, dass 3 Fragezeichen so ein Selbstläufer wurde, der dann Jahrzehnte später so ein großes Kultobjekt wird. Das wusste ja niemand. Das wussten weder die Jungs im Studio, das wusste weder die Regisseurin noch irgendjemand anders.
Es gab wirklich sehr, sehr viele. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, über die ein oder andere Hörspielproduktion kurz zu sprechen. Blöden Zottel war zum Beispiel noch eine Sache, die ich vielleicht mal anspreche, weil die wirklich gut produziert ist. Aber man muss wirklich sagen, es sind sehr, 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 sehr viele unbekannte Hörspielserien auf den Markt gekommen. Und davon hat sich, glaube ich, fast wirklich nur die 3-Fragezeichen-Reihe und, glaube ich, 5 Freunde hat sich noch
und sehr... TKKG.
Und TKKG. Diese drei haben sich wirklich von unzähligen Produktionen sehr lange gehalten. Ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Du glaubst einfach, die haben dann Fehler gemacht, weil die so überfordert waren.
Aber bewerte jetzt nicht das Wort Fehler so streng, sondern es wurde einfach
nicht nachhaltig gedacht. Sie haben einfach gedacht, ah, wir werfen jetzt davon erstmal 9 Folgen auf den Markt, was ja auch so war.
Genau.
Und die werden gedacht, nicht gedacht haben, irgendwie, das läuft jetzt hier noch ewig.
Ich kann mich darauf einigen, dass unter dem Plan zu sagen, okay, es wird wie anders, vielleicht 20 bis 50 Folgen und dann ist Schluss. Ich kann mich unter dem Aspekt einigen, dass sie sagen, okay, jetzt geht es schon seit 40 Jahren, jetzt müssten wir, vielleicht hätte man damals doch das so machen können, oder die erste Folge doch als erste veröffentlichen sollen und jetzt schreiben wir da einfach mal rein, wie es begann oder wie oder was.
So, wir müssen mal hier weitermachen im Programmpunkt.
Vorhin weitermachen ist gut, anfangen sollten wir langsam mal.
Worauf ich ja hinaus wollte, hier im Inlay, wie du siehst, wurde denn um diesen Fehler, den sie gemacht haben, das war ein Witz, nachzuholen.
Spring gleich aufs Fenster.
Lese ich jetzt vor, wie die Detektive in der nachbearbeiteten Hörspielfassung der ersten Folge vorgestellt werden. Dürfen wir Ihnen unsere Karte zeigen? Jetzt ist hier eine kleine Minikarte abgebildet mit den 3 Fragezeichen, mit dem üblichen Schmarrn, den wir kennen. Jetzt wird dir Justus Jonas vorgestellt, erster Detektiv und Gründer der 3 Fragezeichen. Wenn der Fall richtig knifflig wird, ist Genie in Anführungszeichen Justus in seinem Element. Da seine beiden Eltern bei einem Flugzeugunglück ums Leben kamen, wohnt er bei seiner Tante Mathilde und seinem Onkel Titus Jonas, der einen Schrottplatz führt. Dann wird Peter hier vorgestellt in einem kurzen Text, Bob wird kurz vorgestellt, Alfred Hitchcock wird sogar vorgestellt. Er ist der Schirmherr dieser Detektivserie. Er verschafft den 3 Fragezeichen ihre ersten Fälle. Hier ist dann die Sprecherliste.
Ich fand übrigens als Kind immer gut, wenn in dem Kassettenlayout Bilder von den Sprechern mit bei waren. Mhm. Auch wenn es immer nur so 2-3 waren, aber fand ich immer gut.
Wir sehen auch hier in der 99er Auflage ein Bild von Peter Passetti, dem Erzähler, von Katharina Brauren, die Mrs. Wagner spricht, und von Gerlach Fiedler, der hier den ikonischen Mr. Claudio spricht.
Einer meiner Lieblingscharaktere generell.
Da der Superpapagei 2004 als Doppel-MC erschienen ist, auf der zweiten Fassung...
Ach du Scheiße.
Das ist das Alternativcover.
Ach du Scheiße. Hm?
Alternativcover, beziehungsweise, glaube ich, war es die erste Auflage. Ich finde das eigentlich ganz nett.
Das ist furchtbar. Da würde ich sagen, wo ich ja schon gesagt habe, dass der Titel mich nicht wirklich reizt, das Bild dazu, daher würde die Kassette bei mir im Regal versauern. Wirklich? Aber schön ist das Inlay, sehe ich gerade.
Das Inlay haben sie auch besonders gemacht. Einmal hast du hier die Übersicht von den 120 3-Fahrzeichen-Folgen, die zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Leider war ja ab Folge 120 dann der Rechtsstreit, dass 3-4 Jahre keine neuen 3-Fahrzeichen-Hörspiele erschienen sind.
Aber war doch was unter einem anderen Namen.
Richtig, ne? Dann kam diese Interim-Serie, ja. Die 3. Wir werden auch irgendwann mal eine Folge die 3 besprechen.
Kenne ich noch gar nicht, auch mit den gleichen Sprechern?
Ja. Ich wollte das eigentlich alles dann mal in so einer Sonderfolge besprechen.
Das Jahr reicht mir schon vollkommen.
Genau, es ist auch Oliver Rohrbeck, auch Jens Wawrczyk, es ist Andreas Fröhlich, es ist Thomas Fritsch als Erzähler. Es sind genau dieselben Figuren, sie heißen nur so wie in den USA. Bei Justus Jonas heißt er im Original Jupiter Jones.
Ja.
Also heißt er auch bei der Serie die 3 Jupiter Jones und so weiter. Diese Hörspielserie hat es auf ganze 8 Folgen plus ein Special gebracht.
Na gut, wenn der Rechtsstreit entschieden war und die weitermachen durften, warum sollen die das denn weiterführen?
Die haben sich ja Gott sei Dank geeinigt. Und das Witzige ist aber, du kriegst ja die Hörspiele der Serie Die 3 heute auch gar nicht mehr im Handel. Wodurch das natürlich so ein bisschen kleine, wie sagt man...
Also wer die im Schrank hat, könnte demnächst vielleicht was Wertvolles haben.
Und rat mal, wer alle MCs zu Hause hat.
Die Schwester von Benjamin.
Ja, sie hat sie mir nämlich geklaut. Ah, okay. Ich weiß nicht wie, weil sie war noch nie bei mir zu Hause, aber irgendwie hat sie mir geklaut.
Okay.
Sehr witzig.
Aber schön, sie hat sie im Regal, ja.
Und wir haben hier eine kleine Biografie über Eiger Rasch, die ja die ersten 88...
Ich habe ein Bild von ihr gesehen, ich muss mal gucken.
Sie hat ja ursprünglich die Cover der 3-Fragezeichen-Serie designt, bis...
Ach, sind das die Vorversionen?
Genau, das sind alles Alternativcover.
Ich muss sagen, ich freue mich gerade hier wie ein kleines Kind, weil ich sehe hier Sachen, so Background-Sachen, so ein kleines Making-of, möchte ich mal fast sagen, zur Folge, in Bildern, was ich noch nie vorher gesehen habe. Wenn ich mal kurz beschreiben darf, wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 Versionen von der Illustration von der Superpapagei, wovon die 7. natürlich dann die ist, die am Ende genommen wurde. Aber ansonsten die anderen 6, bei der einen ist ein bunter Vogel, der sitzt auf einem Grabstein. Auf der anderen sind alle 7, die auch in der Folge vorkommen, abgebildet. Einfach mit dem in der Mitte natürlich Blackbeard, dem Schwarzen. Ja, ansonsten die andere ist sehr ähnlich. Also die ist schon sehr ähnlich der Endversion, würde ich
genau,
sagen.
Ne? Richtig, genau, richtig.
Ja, genau. Großartig. Toll. Also Mann, ich hätte mir auch mal sowas kaufen sollen. Wenn ich jetzt an die Kindheit, weil es ist schon sehr lange her, da muss ich schon sehr weit in meinem Gedächtnis kramen, um wirklich sagen, um wirklich jetzt von Kindheitserinnerungen zu sprechen, ich habe wirklich noch die Stimme von Claudius im Kopf. Mhm. Die werde ich meinem Leben lang nicht vergessen. Und die Friedhofsszene, die fand ich als Kind immer gruselig. Am Ende, die ist wirklich unheimlich. Das sind so die Sachen, wenn ich sagen würde, also jetzt natürlich, danach habe ich es ja 1000 Mal wieder gehört und dann ändern sich natürlich auch die Eindrücke ein bisschen. Aber das waren so die ersten Eindrücke und die frühesten Erinnerungen, die ich an dieser Folge habe.
Ich kann dir auch gar nicht ehrlich gesagt sagen, wann ich die das erste Mal gehört habe. Ich kann mich auch schwer an meinen ersten Eindruck erinnern. Ich weiß, dass ich früher immer mit meinen Geschwistern, ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, wir sind immer in die Bibliothek Rathaus Neukölln gegangen. Überleg mal, wie lange das her ist, das war Ende der 80er Jahre. Da standen ja noch die ganzen Schallplatten sogar von
Drei Fragezeichen. Ich habe auch Schallplatten von TKKG und Drei Fragezeichen früher geliehen, bei unserer, bei meiner Bibliothek hier.
Und ich war immer ein bisschen traurig. Ich bin natürlich immer sofort zum MC-Regal gesprintet, um zu gucken, welche Drei Fragezeichen-Folgen sind da, die ich mag. Und welche kenne ich noch nicht. Und es waren eigentlich immer meistens Folgen da, die ich gar nicht so toll fand oder zu gruselig. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war damals schon Der tanzende Teufel eine meiner Lieblingsfolgen. Wie heißt, natürlich Der unheimliche Drache, die habe ich immer wieder ausgeliehen, immer wieder.
Dann hast du ja doch eher zu den gruseligeren Folgen gegriffen. Ja, bei mir konnte es nicht zu gruselig sein. Ich habe ja auch damals schon Larry Brandt gehört und so als Kind und ging mal Drei Fragezeichen durch. Da gibt es keine wirklich gruselige Folge dagegen. Aber mir konnte es nie gruselig genug sein. Zum Beispiel Der Höhlenmensch finde ich sehr gut auch.
Ich war gerade beim Thema Bibliothek. Genau. Und dann, wenn ich gesehen habe, gewisse Folgen sind nicht da, die ich gerne nochmal hören würde, da habe ich immer bei den Schallplatten geguckt. Habe ich immer zu meinen Schwestern gesagt, warum nehme ich die Schallplatte mit? Und dann hat meine Schwester immer gesagt, wir haben doch keinen Plattenspieler. War ich immer traurig. Weil ich immer dachte, oh, ich würde so gerne die Platte.
Plattenspieler?
Wir hatten keinen Plattenspieler mehr. Oh. Meine Mutter hatte noch so ein altes Tonbandgerät aus den 60ern.
Oh, schön, das hatten wir auch, ja. Mhm. Also, gut, Tonbandgeräte sind aber auch nichts Wertvolles heutzutage. Die gibt es immer noch wie Sand am Meer. Genauso wie jeder, der denkt, wenn er eine alte Nähmaschine zu Hause hat, hat er was Wertvolles. Aber die gibt es auch schon. Die stehen auch in Kreuzberg an jedem Baum, möchte ich mal was sagen. Ja, kommen wir mal zur Folge zurück.
Na, ich möchte noch eine Sache sagen. Nein. Wir hatten ja ganz viele Hörspiele zu Hause. Das meiste, was wir hatten, waren Bibi Blocksberg-Folgen. Und wir besaßen
dass ihr eine Frauenfamilie wart.
Ich mag Benjamin Blümchen, aber ich habe da nicht so eine Connection zu wie zu Bibi Blocksberg.
Weil ich als Kind immer sehr, das war damals für mich was ganz Besonderes, wenn es zwischen Bibi und Benjamin Blümchen Crossover-Folgen gab.
Ja.
Das war immer toll, als Kind sowas zu hören.
Gibt's aber erstaunlich wenig sogar. Und lustigerweise mehr in der Reihe Benjamin Blümchen, dass Bibi mal vorbeikommt, als bei Bibi selber. Da kommt er einmal vor. Und zwar in der Flohmarktfolge. Mhm. Und da finde ich ihn sogar nervig, weil er nicht wirklich was dazu beiträgt. Ich will ja irgendwann auch mal eine Bibi Blocksberg-Special-Sonderfolge machen. Da würde ich mich freuen, wenn du auch dabei bist.
Generell bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg hört man viele alte Schauspieler sprechen, was wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend ist, finde ich. Aber wie gesagt, da dürfen wir nicht so abschweifen jetzt.
Wir dürfen auch nicht immer so viel versprechen, weil sonst haben die Hörer... Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute sehr wenig Notizen dabei, weil ich ein bisschen im Stress war vor dieser Aufnahme hier. Weil, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, wir beide haben diese Folge so oft in unserem Leben gehört, dass wir mitspielen können.
Eigentlich ja. Obwohl ich wirklich... kommen wir später zu. Ich habe auch sehr wenig Notizen gemacht, weil ich einfach keine Lust hatte.
Ja, das wollte ich so nicht formulieren, aber ich hatte auch keine Lust.
Ach so, okay. Das ist so, wenn wir sagen, wir waren im Stress. Damit ihr unten mal so hinter den Wörtern, zwischen den Zeilen lesen könnt. So meine ich. Hinter den Wörtern, ist mir so ein Quatsch?
Ich habe es ja schon vorhin erwähnt, die Einleitung. Justus und Peter begeben sich zum Haus.
Jetzt sagst du auch schon Peter. du willst wirklich Benjamin heute ersetzen, kann es sein?
Weil ich bin immer zu faul, die Namen auszuschreiben, deswegen steht hier bei mir J&P.
Also er macht hier Werbung für John Players? Ja.
Also Justus und Peter begeben sich zum Haus von Mr. Malcolm Fentress, weil sie ihm bei der Suche nach seinem verschwundenen Papagei Lucullus behilflich sein möchten, nachdem Alfred Hitchcock sie darüber informiert hatte. So, es fängt damit an, wir hören einen Hilferuf und die Jungs debattieren erstmal darüber, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Das fand ich als Kind schon albern. Also erstmal, um schon mal zu sagen, in der neuen Produktion von 2004 ist der Schrei viel deutlicher im Vordergrund als in der älteren Version, da könnte man vielleicht sagen, okay, da kann man es vielleicht noch fast nachvollziehen. Aber in der neuen Version, da stirbt er fast beim Schreien. Richtig. Und da hört man noch deutlich raus, dass es ein männlicher Schrei ist. Und da wirkt jetzt die Diskussion, die damals schon albern war, noch alberner als damals.
Ja, wenn man jetzt diese beiden Versionen nebeneinander setzt.
Generell, auch damals fand ich es, wie gesagt, schon albern.
In der ursprünglichen Fassung hört man so, Hilfe, Hilfe, so relativ neutral und in der 2004er-Fassung.
Da hatte ich schon keine Lust mehr auf die Folge, aber trotzdem durchgehalten, keine Angst.
Ja, man muss dazu sagen, du hast ja jetzt extra für diesen Podcast die 2004er-Version dir angetan, ne?
Genau. Ich habe sie sonst nie gehört. Hätte sie mir aus Neugier wahrscheinlich irgendwann schon mal angehört.
Ich glaube nicht.
Die ist ja noch nicht so lange draußen, seit 15 Jahren.
Überleg mal, das war zum 25-jährigen Jubiläum der Serie und jetzt sind es 40 Jahre. Das heißt, diese neue Fassung ist auch schon wieder 15 Jahre alt.
Ist übel, oder?
Ich komme mir manchmal so alt vor, wirklich. Es ist unglaublich. Aber wir schweifen ab.
Alt. Ich finde noch gut, wie Peter sagt. Ich sage jetzt auch Peter, weil einfach ist jetzt eine Benjamin-Gedenksendung hier.
Er lebt aber noch.
Und wenn es müssen wir dazu sagen, Benjamin lebt noch. Und wenn es
ist eine Gedenksendung. Du musst vorsichtig sein, was du sagst.
Dann sagt der Peter, und wenn es jetzt Mr. Malcolm Fentress war, dann wäre es doch ein Mann gewesen. Der hätte ich an Justus Stelle gesagt, sehr gut, Peter. Darum bist du einer von unseren Detektiven, weil du so gut schlussfolgern kannst. Also das fand ich als Kind schon, aber wie alt war ich, als ich zum ersten Mal gehört habe? 6 oder 7, da dachte ich schon, was ist das für ein Vollidiot?
Echt? Das hast du ja schon gedacht?
Naja, nee, damals noch mit meinen kindlichen, was ist denn das für ein Schelm? Ja.
Also warst du als Kind noch nicht so ein widerlicher
Zyniker? Da war ich noch nicht so ein verbitterter Zyniker wie heute.
Schade.
Ja, waren die auch jetzt schon viel früher. Ich habe so viel verpasst.
Auf jeden Fall, ja, ich gebe dir recht, dass sie darüber debattieren, ob es ein Mann oder eine Frau sei, fand ich als Kind auch schon merkwürdig, dass sie überhaupt darüber diskutieren und sogar noch sagen, vielleicht war es ein Kind. Also diese ganze Diskussion ist so ein bisschen komisch, aber...
Aber halt auch originalgetreu. War halt damals ziemlich genauso.
Wenn man mal ehrlich ist, es macht ja auch den Charme aus. Es ist sehr charmant, wie sie es machen. Und ich habe mir zum Beispiel auch hier notiert, Peter sagt doch denn, nachdem Justus sagt, komm, wir gehen rüber... Zu diesem Haus zieht mich aber gar nichts hin. Es sieht aus, als hätte es lauter verschlossene Räume, die man besser nicht betritt. Woraufhin Justus antwortet, ein ausgezeichneter Vergleich. Denk dran, dass wir ihn an Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind. Dann fragt Peter, wieso? Und Justus sagt, weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Finde ich an sich so einen sehr unnatürlich wirkenden Dialog.
Finde ich gar nicht mal, weil ich finde erstmal, diesen wirklich, nachdem man so eine dumme Schlussfolgerung von sich gegeben hat, finde ich diesen poetischen Satz schon wieder hinreißend.
Von Peter,
Peter. Was ich aber bis heute nicht verstehe, warum sollte sowas Bob in die Akten mit einbringen?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, warum soll Bob diesen philosophischen Satz von Peter in die Aktenführung bringen? Er dient, wenn wir mal ehrlich sind, er dient ja nur dazu, um Bob vorzustellen, damit der Hörer weiß, der zum allerersten Mal diese Folge hört, da gibt's noch einen dritten.
Lustiger fände ich, wenn er gesagt hätte, denk bitte daran, dass wir ihn an Bob weitergeben. Wieso? Na, weil er ein Vollidiot ist.
Und jetzt würde ich dir gerne was erzählen. Apropos Vollidiot.
Ja.
Das dient jetzt auch noch ein bisschen zur Einführung. Weißt du eigentlich, wie die ursprüngliche Besetzung für 3 Fragezeichen war?
Jetzt von den Sprechern?
Ja.
Nein.
Gut. Dann wieder neues Wissen für dich. Ich weiß, unsere Hörer wissen es bestimmt schon. Denn man muss dazu sagen, in Interviews, die Sprecher erzählen es immer wieder.
Du deformierst mich gerade richtig. Nein. Also wir haben ja schon geklärt, dass ich jetzt nicht der Fan bin, für den ich mich ja anfangs ausgegeben habe. Aber es ist immer schön, dass man immer wieder pro Folge eine reingedrückt bekommt. Aber erzähl bitte weiter.
Oh, so charmante Art und Weise.
Aber wirklich auf charmante Art und Weise.
Ich möchte dir sagen, komm, mein Sohn, hör zu.
Ja, ich höre und lerne.
Andreas Fröhlich war ursprünglich als Peter Shaw besetzt worden.
Ach doch, das weiß ich, ja.
Richtig.
So, damit kann ich mich jetzt wieder mit aufhören. Und das wusste ich natürlich. Ich dachte jetzt, die Sprechrollen sollten ganz anders, also das sollten komplett 3 andere Sprecher Fragezeichen übernehmen.
Ich habe jetzt zum Beispiel letztens mir einen Podcast angehört, also ein Interview mit Jens Wawritschek, wo er das auch nochmal erzählt hat, dass er ja ursprünglich Bob Andrews sprechen sollte.
Dann hatten sie irgendwann mal einfach mal gesagt, soll ich einfach mal seinen Satz sagen? Ja, mach mal. Ja, klappt gut, machen wir so.
Ja, weil das Problem war, Andreas Fröhlich hatte zu dem Zeitpunkt, der konnte nicht gut lesen. Der hatte zwar eine gute Stimme, aber der hatte Probleme beim Lesen und die haben die einfach irgendwie besetzt. Man darf ja nicht vergessen, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck sind ja beides Berliner. Wie wir wissen, wird 3 Fahrzeichen in Hamburg aufgenommen. Und Jens Wawritschek ist ja in Hamburg aufgewachsen und hat schon vorher mit Heike Dine Körting zusammengearbeitet. Der war ja schon 15 oder 16, als sie mit 3 Fragezeichen angefangen haben.
Die sind alt.
Ja, er ist ja der Älteste von allen. Und Oliver Rohrbeck war ja schon bei 5 Freunde. Und ich glaube, Heike Dine Körting hat ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, noch eine Hauptrolle für eine Serie zu übernehmen. Worauf er gesagt hat, klar. Und ich weiß gar nicht, wie, ich glaube durch Agenturen oder so, weil Andreas Fröhlich hier bei RIAS, also SFB war, sind die an den rangekommen und haben den halt engagiert. Und dann haben sie während der Aufnahme vom Superpapagei festgestellt, also das finde ich auch besonders, wir wissen ja, die ersten 6 Folgen sind alle an einem Tag erschienen, aber Superpapagei war wirklich die allererste Aufnahme. Und während dieser Aufnahme haben sie irgendwann festgestellt, der Junge hat ein bisschen Probleme beim Lesen. Die konnte ja nicht einfach sagen, gut, alles klar, das war's, hau ab. Ja?
Warum nicht? So läuft's heute in diesem Geschäft.
Richtig, oder sie hätten es nochmal neu aufgenommen. Stattdessen wurde dann vorgeschlagen, na, wollt ihr nicht mal die Rollen tauschen? Und Peter ist ja am Anfang sehr prägend in dieser Folge, hat ja sehr viel Sprechanteil und Bob kommt ja erst ziemlich spät im Hörspiel. Und dadurch haben die dann getauscht und dadurch ist Jens Wawrczyk Peter geworden und Bob Andreas Fröhlich. Okay, aber du wusstest es schon. Ich wollte
ja,
es mal
das
hier
wusste ich schon
an der Stelle einwerfen.
Und hast du gut gemacht.
Ich fand das halt immer irgendwie, das war was Besonderes an einem Superpapagei, weil Bob erst so spät auftaucht. Ich meine, es vergeht ein Viertel des Hörspiels, bis er das erste Mal auftaucht.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Doch, er kommt ziemlich spät also, in dem Hörspiel.
Thomas, keine Angst, ich habe nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt, es ist mir nicht aufgefallen.
Ja, du hast vorhin...
Du gleich, doch.
Ja, du hast vorhin mir fast... die Beine gebrochen, als ich gesagt habe, die haben Mist gebaut.
Ja, das war ja auch total. Fang bitte nicht wieder davon an. Ja, machen wir doch mal weiter. Jetzt kommt nämlich eine Szene, die ich natürlich aus dem Original nicht kenne, die wahrscheinlich im Buch so ist, die man aber auch gut hätte weggelassen.
Also wir binden jetzt wirklich immer als Vergleich den 2004er
ja, Papagei ein. Ja, ich würde sagen, wir müssen nicht Szene für Szene, weil
machen
das
wir
ist wahrscheinlich auch was die Fans kennen die Folge bestimmt auch in- und auswendig. Mhm. Wir gehen mal nur so auf die Highlights ein. Den habe ich mir noch notiert, aber vielleicht ist es auch wirklich nur so, weil wir die erste Folge wirklich aus dem FF auswendig kennen. Und natürlich sitzen bei uns auch die Betonungen, wie sie damals etwas gesagt haben, im Kopf einfach drinne.
Richtig.
Und ich habe mir noch geschrieben, die Betonung ist so gequält anders in der neuen Version, wo man immer denkt so, als Beispiel, weiß ich nicht, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen. Wenn Peter zum Beispiel sagt, und wenn es Mr. Malcolm Fentress war, dann wäre es doch ein Mann gewesen. Und in der heutigen Version, und wenn es Mr. Malcolm Fentress war,
ja, das ist
dann wäre es doch ein Mann gewesen.
Natürlich, weil...
Ich habe mich verschluckt.
Du darfst nicht vergessen, die Sprecher, die haben einmal in ihrem Leben diese Folge eingesprochen und danach nie wieder. Wir haben diese Folge 1000-mal gehört.
Ich bin mir sicher, dass hier Oliver Rohrbeck die Folge auch 1000-mal gehört hat.
Nee.
So gut wie ich die Podcasts.
Ich wollte gerade sagen, jemand, der nicht mal seinen eigenen Podcast sich anhört, der kann
ja. Da ist ja wohl, die Erwartungshaltung, ne? an anderen ne? Leuten doch recht hoch, ja. Ne?
Auch hier in dem Interview mit Jens Wawrczyk hat er auch gesagt, er hört sich seit Jahren die 3 Fahrzeichen-Folgen nicht mehr an, weil für ihn ist es nur ein Produkt, bei dem er dabei ist.
Das kann ich bei den neuen Folgen aber auch verstehen. Wer hat das gesagt?
Jens Wawrczyk, Peter. Ich würde jetzt gar nicht so sehr die Superpapagei 2004-Folge einbinden, sondern das wirklich so nochmal zum Schluss aufgreifen mit den Unterschieden. Ja, du hast recht, die Betonungen sind natürlich anders.
Es kommt und, halt so rüber, als wenn Heike Dine Körting sagt, oh, das müsst ihr aber jetzt mal ganz anders sprechen, damit es frisch ist und keine Ahnung.
Aber du darfst doch nicht vergessen, dazwischen liegen 25 Jahre und die Jungs sind nun mal professionelle Sprecher und die haben sich auch weiterentwickelt und die lesen dann den Text und denken irgendwie, nach meinem jetzigen Stand intoniere ich das so.
Den haben sie sich aber zurückentwickelt.
Ich will ihnen nicht unterstellen, dass sie faul sind, aber ich glaube nicht, dass sie sich in der Vorbereitung nochmal die Folge 1 angehört haben.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie wirklich so, neue Folge, die kriegen die Texte vor sich hin mit ein paar Informationen dazu. Ich glaube, die müssen sich die nicht mal mehr vorher durchlesen, die ganzen Texte oder so.
Stimmt nicht. Jetzt in der Record Release Party für Folge 200 hat Andreas Fröhlich gesagt, früher war das zum Beispiel so, die sind ins Studio gekommen, die wussten, es sind Aufnahmen und dann haben die erst im letzten Moment das Skript bekommen. Und dadurch sind dann auch oft so Fehler entstanden, so Versprecher oder falsche Betonungen oder die Namen wurden falsch ausgesprochen. Und heute nehmen sie sich natürlich vorher die Zeit. Also sie kriegen das Drehbuch zugeschickt und lesen sich es natürlich vorher durch. Das sind Profis halt, darfst du nicht vergessen.
Es sind Fehler entstanden, die korrigiert wurden und die tatsächlich so in der Produktion erst drin sind.
In der Produktion drin sind. Zum Beispiel haben sie früher ja auch ganz oft Fehler gemacht. Sie haben aus dem Namen Gomez... Gourmet gemacht.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Aber danke für diese Information. Ja,
ungefähr so.
Also, möchtest du jetzt, dass wir auf die neue Folge noch gar nicht eingehen?
Zum Schluss eher. Was dir aufgefallen ist. Aber ja, ich gebe dir recht, die Betonungen liegen natürlich anders. Und da würde ich gerne später nochmal auf das Overacting von Oliver Rohrbeck eingehen. Ich würde einfach gerne mit dir schnell die Folge besprechen. Sie schleichen sich zum Haus und dann werden sie von dem Mr. Fentress, in Anführungszeichen Fentress, mit einer Pistole erwischt, der sie dann zu seinem Haus rüberwinkt. Also sagt so, los, kommt jetzt mit. Und das ist natürlich dein Geschäft.
Rüberwinkt. Also er hält ihn die Pistole, er winkt sie rüber mit der Pistole. Ja. Er hält ihn die Pistole, ich denke mal, er steht ja hinter Peter.
Genau.
Und hält ihm natürlich die Pistole in den Rücken. Also der winkt ihn nicht wirklich zu sich rüber mit der Pistole. Was ein bisschen komisch wäre. Ja, Leute, Essen ist fertig.
er stellt sie und sagt, ab ins Haus mit euch und wehe, genau, ein Mucks, sonst drücke ich ab.
Aber und jetzt kommen wir ja auf diesen Mann, wie heißt denn der Sprecher nochmal?
Gerlach Fiedler.
Gerlach Fiedler, hm, zu sprechen. Großartige Stimme, eine sehr charismatische Stimme, die auch ein bisschen angsteinflößend ist. Man kann sich wirklich diesen dicken, glatzköpfigen Typ dahinter vorstellen. Auch großartig von der Betonung, von der Stimmung her. Also da hatte mich diese Folge komplett bei sich.
Sie gehen ja dann ins Haus und er stellt dann die Jungs erstmal zur Rede. Da muss ich jetzt auch sagen, Justus ist da sehr gefasst und ruhig und sagt auch, es war so, Sir, und erklärt ihm, dass Alfred Hitchcock sie beauftragt hat, bei ihm vorbeizuschauen, weil, genau, er seinen Papagei vermisst. Also der ist da richtig souverän und der Typ sagt ja dann auch so irgendwie, ihr seid Detektive, es wird natürlich die Karte überreicht. Achso, sie sagen auch, dass sie Hilferufe gehört haben.
Oh, Hilferufe wollt ihr gehört haben.
Ja, genau. So dieser, wenn ich das nur glauben könnte. Und dann kommt eine wohl der berühmtesten und ikonischen Szenen generell aus der gesamten Serie.
Bevor wir die sprechen, ja, würde ich ganz kurz nochmal auf einen Punkt eingehen, was in der neuen Version auch gar nicht so gemacht wird, aber in der alten auch doch auffällt. Wir wollten einen Geschäftsbesuch bei Ihnen abhalten, Mr. Fentress. Ja, so ein Geschäftsbesuch bei... natürlich bei mir. In der alten Folge wird das so gemacht, in der neuen wurde das weggelassen, in der neuen Version.
Weißt du, dass mir das auch jetzt erst beim erneuten Wiederhören aufgefallen, okay, ist, dass er sich verspricht, dass er sagt so, bei Mr.
natürlich bei mir. Ja. Das ist ein bisschen witzig.
Das ist aber super, aber er ist sowieso, was seine Darstellung angeht, ich glaube, wir haben schon im sprechenden Totenkopf drüber gesprochen, er ist eigentlich kein guter Schauspieler. Aber seine Art und Weise, wie er so überspitzt und überzeichnet diese Rolle darbietet, ist wirklich super.
Ich möchte nicht sagen, dass er kein guter Schauspieler ist, weil ich habe ihn auch gehört in einer Folge von Unsere kleine Farm. Mhm. Für alle Fans von Unsere kleine Farm, da spricht er den in der einen Folge, wo der, ich bin ein sehr guter Fan, in der einen Folge, wo dieser Boxer da auftritt, da spricht da sein Manager. Ich kann nicht mal sagen, welche Folge, welche Staffel, keine Ahnung.
Oder irgendwelche Namen, wie heißen
die? Aber hier, Thomas kann bestätigen, liegen überall DVDs von Unsere kleine Farm rum, da oben stehen auch noch drei.
Ja, und ich hasse Unsere kleine
ich
Farm.
Ich liebe Unsere kleine
ich
Farm.
Ich finde das so langweilig, wirklich, dass du und Benjamin da so abgeht.
Ja, wir wollten gerade auf diese großartige Szene mit der Pistole zu sprechen kommen.
Richtig, weil er so, er ist so ein bisschen im Zwiespalt mit sich selber, so, ich würde euch so gerne glauben. Und dann dieses, Moment mal. Ich muss mir erstmal eine kurze Zigarette anzünden und dann im Hintergrund schon so
eine kurze Zigarette genommen. Das sagt er nicht. Also nur normale Zigarette möchte er sich anzünden.
Genau. Und dann kommt schon so bedrohliche Musik mit Hintergrund, so.
Die übrigens in beiden Teilen identisch ist.
Das fand ich auch gut, dass sie auch in der Neuauflage genutzt haben.
Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, pro Szene auch die neue immer mit einzubauen.
Dann machen wir das so.
Ich kann mich da nicht zurückhalten.
Und was macht dieses Arschloch? Er zielt mit der Waffe auf die Jungs und sagt diesen Satz, ich sehe mich leider gezwungen, euch.
Nein, nicht so. Und da merkt man, haben sie beide ein bisschen Angst. Also was auch ganz
ein bisschen Angst, wenn jemand eine Waffe auf mich richtet.
Was auch gut rüberkommt. Ich wollte nur sagen, man hört, es kommt gut rüber. Natürlich haben die Angst, spielen die auch gut. Und dann so die Erleichterung, dann macht es Klick. Denn die Erleichterung, die Pistole ist ein Gasfeuerzeug.
Die machen das so wie Tick, Trick und Track, dass einer fängt den Satz an und der andere beendet ihn. Ist dir aufgefallen, in der 2004er Version ist es andersrum?
Da bin ich drauf geachtet, nein. Ja? Wenn das ist aber so ein witziger Funfact, was mit Absicht wahrscheinlich so gemacht haben.
Aber du hast ja gerade gesagt, in unserem Kopf sind die Betonungen so abgespeichert, dass jede kleine Abweichung einen aufregt. Mhm. Und in der ursprünglichen Fassung fängt Peter den Satz an, die Pistole ist, und Justus beendet ihn. Und in der 2004er Version sagt Justus, die Pistole ist. Und das regt mich auf.
Ja.
Ich weiß, es klingt total benibel und ist eigentlich unwichtig, aber sie haben die Rollen getauscht.
Mir ist nur peinlich, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil wo ich doch sage, dass eigentlich die Betonungen und diese Sachen sitzen. Was ich aber zu der neuen auch witzig finde, also wirklich, ich habe sie diesmal auch die erste Folge, die ich über Kopfhörer jetzt gehört habe, für die Vorbereitung. Es ist ein Gasfeuerzeug, okay. Ja. Sie sind sich auch nicht zu fein, akustisch darzustellen, dass es ein Gasfeuerzeug ist. Man hört nämlich die ganze Zeit im Hintergrund sehr laut dieses wo ich denke, regnet's da? Ist da ein Feuerlöscher an oder irgendwas? Nein, das ist mir gedacht, wird wahrscheinlich Gas von dem Gasfeuerzeug sein. Fand ich auch etwas übertrieben, das hätten sie sich komplett sparen können.
Ja, was so Hintergrundgeräusche angeht, die können manchmal ein bisschen übertrieben wirken, aber fürs Medium-Hörspiel finde ich das ganz gut gelöst.
Da wir uns doch drauf geeinigt haben, beide Folgen parallel zu besprechen, sag doch mal was kurz zu dieser Schlangenszene.
Oh, die haben wir vergessen.
Ja.
Genau. Die Jungs sich dem Haus von Mr. Fentress nähern. In der alten Abmischung haben sie kurz diese Diskussion, gehen rüber. In der neuen Abmischung, die auch im Buch ist, also im Originalbuch, verfängt sich Peter in einer Art Schlingwurzel, sage ich jetzt mal.
wo der Hörer aber, also der Hörer wird tatsächlich erstmal dem Glauben gelassen, es ist eine Schlange, weil er schreit, oh, eine Schlange, oder er sagt, es ist eine Schlange, und dann sagt Justus auch, ja, es ist eine Witwe Winfuri, habe ich aufgeschrieben.
Dass du das ja aufgeschrieben hast.
Ja, ich hab, guck mal, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Thomas schlägt im Lexikon nach.
Eine Vitis vinifera.
Eine Vitis vinifera.
Jedenfalls, als ich zum allerersten Mal diese Szene gehört habe, was ja auch schon wieder mindestens 12, 13 Jahre her ist, habe ich mir wirklich in die Faust gebissen, weil ich es so schlecht
fand. Mega albern, mega schlecht.
Es macht die ganze Stimmung es kaputt. Macht
alles in der, wirklich, die Stimmung ist in der alten Fassung so gut. Kommt das auch so in dem Buch vor mit der Schlange, ja?
Das kommt zwar im Buch vor, aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass uns neue drei Fragezeichen-Folgen nicht so gefallen.
Eine Rebe ist es doch tatsächlich eine Rebe.
Eine Rebe, okay. Ja. Dass uns neue drei Fragezeichen-Folgen nicht so mehr so gefallen, weil einfach die Sprecher nicht mehr natürlich ihre Rollen sprechen, sondern einfach so mit Overacting agieren oder überzogen sprechen.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie einfach das Projekt, die drei Fragezeichen, nicht mehr so wahnsinnig ernst nehmen, was ich auch ein bisschen verstehen kann, weil das machen sie wahrscheinlich nur noch als Hobby, weil die Masse an Geld werden sie damit wohl nicht mehr so verdienen oder zumindest im Vergleich zu den Produktionen, die sie sonst machen. Weil wenn sie Schauspieler in Filmproduktionen sprechen, immer noch authentisch, großartig, da sind sie halt absolute Vollprofis und das hier, das machen sie just for fun.
Für die ist es ein Kindergeburtstag.
Ja.
Die werden schon ordentlich Geld kriegen, Olli. Also sonst würden die das nicht seit 40 Jahren machen.
Ich weiß nicht.
Und das ist, glaube ich, schon ein Herzensprojekt. Ja. Aber die werden da nicht sitzen und denken.
Ich glaube, die drei freuen sich einfach, dass sie sich regelmäßig nochmal wiedersehen.
Ja.
Weil die machen jetzt alle ihre eigenen Sachen. Jeder ist in großen Serien und Filmproduktionen eigentlich auch schon fest eingeplant. Also viele haben ja schon feste, oder alle haben eigentlich schon feste Schauspieler, die sie sprechen. Und da freuen sich einfach mal, dass ich regelmäßig mal sie ein bisschen Spaß haben und es nicht ganz so sehr Arbeit nennen wollen.
Also laut dem Interview, was ich jetzt mit Jens Wawrczeck gehört hatte, meint er auch, es ist sehr familiär. Und da hat auch der Reporter gefragt, so, gab es denn mal irgendwie krasse Differenz im Laufe der Jahre? Also gab es wirklich, dass einer von euch gesagt hat, jetzt reicht's, ich bin weg? Gab es wohl nie, wenn dann eher in den Anfangszeiten, weil als sie angefangen haben, waren sie ja wirklich Teenager. So, der Oliver Rohrbeck und der Andreas Fröhlich, halt beides Berliner, die waren wohl so ein bisschen scheiße ihm gegenüber, weil er war einfach nur der
Außenseiter.
Der Außenseiter, der Hamburger Jung, weißt du? Ja. Und die waren so die Großstadtgangster, sag ich jetzt mal. Ich übertreibe jetzt natürlich. So die ersten Jahre, die sie es gemacht haben, waren die wohl auch nicht wirklich Freunde. Die sind erst dann im Alter Freunde geworden. Was ich halt immer interessant finde. Ich habe auch mal ein Interview gelesen mit der Sprecherin von TKKG, von Gabi Glockner.
Die jetzt tot ist?
Die seit 10 Jahren schon tot ist. Hier die, wie heißt sie, die auch Neve Campbell gesprochen hat. Veronika Neugebauer. Die hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie mit den anderen Sprechern wohl das auch nicht immer so eine gute Chemie war. Also die wurde richtig scheiße teilweise behandelt.
Und das kann ich jetzt bei uns dreien überhaupt nicht nach. Also bei uns dreien gibt's ja sowas auch überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Von daher, ich schande über diese Teams, die nicht miteinander klarkommen und die sich immer nur beleidigen können und andere Leute ausgrenzen.
Die Realität ist manchmal hart, ne?
Die Realität ist
manchmal hart. Man hört sich diese Hörspiele an und denkt, oh, die lieben sich bestimmt so sehr auch im richtigen Leben.
Man denkt's ja auch immer von Schauspielern so in Serien und so, man denkt, oh, die haben bestimmt immer voll viel Spaß, aber in Wirklichkeit, denkt doch mal an eure Kollegen, mögt ihr da alle, obwohl ihr trotzdem mit denen zusammenarbeiten müsst und so. Ich glaube, so ist es auch in der Realität. Natürlich, glaubt bitte nicht den Making-ofs, die ihr seht von diesen ganzen Filmen und Serien. Da wird natürlich immer gespielt, ach, alles großartig und ich liebe den Regisseur. Ich würde, kein anderer hätte das so gut gemacht wie der.
Obwohl, so ist es heute auch nicht mehr. Also klar, wenn ein Film neu ist und so wird immer alles gelobt und so in den letzten Jahren hat es irgendwie zugenommen, dass so gerade bei älteren Produktionen irgendeiner auspackt und sagt, ja, war alles Katastrophe am Set, war alles scheiße. Wir schweifen sehr ab. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal die erste Szene zusammenfassen. Nach dieser großartigen Gasfeuerzeugszene enttarnt sich jetzt Mr. Fentress und sagt, ja, das war doch nur Spaß. Alfred Hitchcock hat mich angerufen. Das wird nochmal wichtig. Und hat mir euren Besuch angekündigt und ich wollte euch einfach mal ein bisschen testen.
Welche Folge sollte Super Papagei eigentlich, oder welche ist es in der Buchreihe?
In der Buchreihe Folge 2, im Deutschen Folge 8.
Okay, Gespensterschloss ist ja die tatsächliche erste Folge in der Buchreihe.
Ja.
Ich würde schon in der zweiten Folge nicht mehr glauben, dass Alfred Hitchcock jemand ist, der so ein Schauspiel organisiert, um den drei Fragezeichen auf den Zahn zu fühlen. passt überhaupt nicht zu ihnen und dazu, und die drei Fahrzeichen haben zu Mr. Hitchcock auch gar nicht so ein Verhältnis, oder zumindest ist das Verhältnis so gut, dass doch dass Alfred Hitchcock sowas gar nicht machen würde.
Das ist letztendlich natürlich sehr viel Spielraum. Ich weiß, was du meinst, dass Justus schon in diesem Moment hätte sagen können.
Genau,
ich glaube nicht, dass Mr. Hitchcock das wollte.
Ich finde es ja nicht schlimm, dass sie es nicht eingebaut haben, weil es ja auch gar nicht zur Folge beiträgt. Aber vielleicht hätte man so nebenbei so sagen können, ich merkwürdig, dass Mr. Hitchcock sowas macht. Findest du nicht, Peter? Irgendwie sowas. Aber es wird komplett ignoriert. Die sagen einfach, ach, der macht so einen Schelm, der macht sowas.
Aber diesen Aspekt würde ich gerne beibehalten. Ja, er behauptet zwar, Alfred Hitchcock sagte mir mal, auf euch auf den Zahn zu fühlen, aber es sind nun mal Erwachsene und da kommen halt, wie Baby immer sagt, da kommen Kinder und er will mir was erzählen. Dass man vielleicht doch sagen könnte, Jungs, sei mich böse, aber ich wollte euch mal einen Streich spielen, weil ihr seid ja Kids. Weißt du? Deswegen würde ich das gar nicht so hinterfragen.
Kann sein.
Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich finde das auch einen guten Einwand.
Ich glaube aber, dass ein Justus, ob Kind oder nicht, es trotzdem hinterfragt hätte, so wie er in den alten Folgen noch dargestellt ist.
Im Buch vom Gespensterschloss muss man aber auch sagen, dass Alfred Hitchcock nicht so bereitwillig wie in einem Hörspiel anruft und sagt, hey Jungs, sucht mir mal ein Schloss, kein Problem, sondern die drei Fragezeichen, insbesondere Justus, sich Alfred Hitchcock geradezu aufdrängen und Hitchcock dann irgendwann sagt, passt mal auf, sucht mir mein Schloss und lasst mich aber in Ruhe und so, und er ist dann aber den drei Fragezeichen eher negativ eingestellt, aber dadurch, dass sie zum Schluss den Fall aufklären und das so souverän, da haben sie dann bei ihm Stein im Brett und er ist dann schon begeistert von den Jungs. Deswegen glaube ich schon, dass...
Darf man auch nicht vergessen, in Gespensterschloss sind sie erst Detektive geworden. Mhm. Und im zweiten Teil sind sie demnach halt noch relativ frisch. Mhm. Es kann schon sein, dass er das gemacht hat. Okay, ich muss da ein bisschen zurückrudern, kann schon sein. Aber als Kind weiß ich noch, habe ich mich das schon ein bisschen gefragt. So, dann verlassen sie das Haus auch schon.
Genau, also sie wollen aber noch den Lucky sehen, den Papagei.
Ach stimmt, das ist auch gut.
Er sagt ja, mein Papagei ist wieder zurückgekehrt. Der ist heute Morgen durchs Fenster wieder reingeflogen in seinen Käfig.
Hat die Kartoffeln angezogen. Und hat sich selber wieder ein Tuch über das Käfig.
Genau. Er sagt, ihr braucht hier nichts mehr ermitteln, ihr könnt gehen. Und sie wollen ja noch den Papagei sehen. Nein, das geht nicht, der schläft gerade unter einem großen Tuch.
Moment mal, in der alten Fassung sagt er, nein, das geht jetzt nicht, der schläft gerade unter einem Tuch. So, so kann der Satz total stehen bleiben, natürlich. In der neuen Version muss man es natürlich ein bisschen blumiger gestalten. Da sagt man, nein, das geht nicht. Der schläft jetzt unter einem wunderschönen, großen Tuch. Irgendwie so.
Es wird ein bisschen ausgeschmückt.
Es wird ausgeschmückt. Und sowas wirkt für mich immer ein bisschen gequält. Was aber auch wirklich nur der Eindruck sein kann, weil man halt die alte Folge noch so gut im Gedächtnis
hat. Na klar, die hat man ja inhaliert. Ja. Und deswegen fällt dir natürlich jede minimale Änderung auf. Ich fand... und finde sowas auch nicht gut. Ich bin aber nicht mehr so streng mit sowas. Klar, ich kann auch, bei Neusynchronisationen könnte ich die Decke hochgehen. Zum Beispiel die Neusynchronisation von Der Sinn des Lebens von Monty Python. Die kann ich nicht hören, weil einfach teilweise Originalsprecher dabei sind. Teilweise wurden sie ausgetauscht, weil der eine hat Selbstmord gemacht und so weiter. Sehr trauriges Thema. Und ich kann die Neusynchro von Der Sinn des Lebens nicht gucken. Weil einfach ich so den Wortlaut abgespeichert habe. Aber auf der anderen Seite denke ich immer so, mein Gott, es gibt Schlimmeres auf der Welt.
Das definitiv, ja, da muss man sagen.
Und jetzt verlassen die Jungs das Haus und zum ersten Mal in der Hörspielgeschichte taucht hier unser geliebter Peter Passetti, alias der Erzähler, auf. Der sagt, die Jungs waren enttäuscht, alles fing so vielversprechend an und jetzt ist schon wieder alles vorbei. Und auch jetzt wird der Rolls-Royce eingeführt mit unserem geschätzten Morten, alias Andreas von der Meden.
Hierzu habe ich geschrieben, ich meine, spricht der da schon?
Ja.
Okay, er spricht da wie in der neuen Version, spricht er wie eine Schlaftablette. In der alten Version spricht er so gut, die Rolle verkörpert. Ein bisschen überspitzt die Butler-Version, okay, weil er immer so korrekt spricht, was aber in den drei Fragezeichen noch öfters negativ aufstößt, dass er immer so ein überkorrekter ist. Aber in der neuen Version gefällt er mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber diese Betonung, dieses, ich kann es nicht nachmachen.
Ja, doch, also er redet in der alten Fassung schon authentisch, aber halt schon ein bisschen gestelzt, wie du sagst. Und in der neuen redet er so affektiert und so blasiert, so, sehr wohl, die Herren. Und in der alten sagt
er so, du hast es sehr gut nachgemacht. Genau so redet er und das ist richtig widerlich.
Na, ich würde es nicht widerlich sagen, aber einfach wieder overacted.
Ja,
genau. Und nicht angenehm. Also aber das ist nicht mein Morten.
Lebt Andreas von der Meden eigentlich?
Nein, leider nicht. Ist 2016 gestorben.
Schade. Weil er war eigentlich auch einer der großen, auch Synchronsprecher im Film. Er hat ja damals Michael Knight in Knight Rider gesprochen. Und dass er dann hier so eine Nummer abliefert, ja.
Ja, aber das liegt aber dann auch an der Regisseurin, das darfst du nicht vergessen.
Ja, das ist...
Ja, das liegt daran, wie die Regie Anweisungen gibt. Und dass er natürlich sich in 25 Jahren stimmlich verändert hat und so alles, darüber brauchen wir auch nicht reden. Ja, okay. Und man verändert sich ja auch irgendwie so in der Wahrnehmung der Rolle, weißt du? Also der wird ja auch nicht gesagt haben, nein, vor 25 Jahren habe ich viel sportlicher gesprochen. So, weißt du, das wird der nicht mehr gewusst haben.
Zwischen der Szene mit der Pistole und der, über die wir jetzt gerade sprechen, kommt ja nochmal kurz Musik und da habe ich dazu geschrieben, Musik okay. Das muss ich aber nochmal revidieren, weil die Musik wird großartig. Da kommt wirklich, dafür, dass es eine Neuauflage ist, bin ich von der Musik geradezu begeistert, teilweise.
Ich will mir mein Fazit über die 2004er-Version bis zum Schluss aufheben, ach so, okay. Weißt du? Justus und Peter sitzen im Wagen und während sie wegfahren, überlegt Justus, irgendwas stimmt an der Geschichte von dem Mr. Fentress nicht. Er sagt doch zu Peter, guck doch mal rüber zum Haus, fällt dir was auf. Peter natürlich bemerkt nichts und plötzlich fällt es Justus wie Schuppen von den Augen und er fordert Morden auf, sofort umzudrehen, sie müssen zurück. Und dann sagt Peter natürlich, was ist denn in dich gefahren? Und dann sagt Justus, es führen keine Telefonleitungen zum Haus. Hieran merkt man übrigens, wie alt die Folge
ist. Genau, das muss, kann man ne? sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man, dass einem sowas überhaupt auffällt bei den ganzen Kabeln, die überall mittlerweile rumhängen. Und natürlich ist es, glaube ich, weltweit so, dass die Kabel unterirdisch als auch oberirdisch verlegt sein könnten und auch ganz individuell. Also damals ist es wirklich so.
Wir reden ja hier von Amerika der 60er Jahre.
Genau, Amerika der 60er Jahre. In Deutschland war es zum Beispiel so, da hatte ja die Post noch das Telekommunikationsmonopol. Mhm. Wenn die Post gesagt hat, wir verlegen alle Kabel überirdisch, dann war es auch überall so.
Ja.
So gibt es ja schon lange nicht mehr. Jetzt darf ja jeder ein Kabel verlegen, der fünf Finger an einer Hand hat.
Und das ist aber so ein schönes, homogenes Stilmittel der Folge, dass halt es ist ja eigentlich wirklich was Offensichtliches, fällt aber nicht jedem auf. Und Justus fällt es aber auf, dass er sagt, okay, hier stimmt was nicht, wir müssen sofort zurück. Und während sie zurückfahren, kommt ja auch der Wagen des falschen Mr. Fentress aus der Ausfahrt geschossen. Es handelt sich dabei um ein zweitüriges Sportcoupé Marke Ranger mit kalifornischem Kennzeichen, rote Polster. Und das Nummernschild endet auf 1-3.
Und hier wird schon mal hervorgetan, dass Peter von den drei Detektiven wohl der Beobachter ist. Weil ihm ist das alles aufgefallen, er hat sich die Sachen gemerkt und Justus fragt ihn auch gleich, konntest du dir irgendwelche Details merken?
Mhm.
Und ja, Peter ist offensichtlich der gute Beobachter von den dreien.
Ja, ich finde sowieso, dass von der Charakterzeichnung Peter hier sehr gut rüberkommt, weil es gibt Folgen, in denen Peter als katastrophaler Idiot dargestellt wird, was ich nicht mag, weil Peter ist bis heute immer noch mein Lieblingsfragezeichen. Mhm. Und hier ist er sehr mit dabei, weißt du? So, er wird halt gut eingebunden. Also man muss auch sagen, es ist nicht die Justus-Jonas-Show. Es gibt ja später Folgen, wo quasi in der letzten Viertelstunde Justus komplett den Fall aufdeckt und man als Hörer so ein bisschen genervt ist.
Und in der Folge, kommen wir später auch nochmal zu, ist der Hörer eigentlich bei der Lösungsfindung voll eingebunden. Also zumindest kann man jeden Schritt nachvollziehen.
Ich habe jetzt hier nur noch in meinen Notizen Befreiung von Mr. Malcolm Fentress.
Gut, können wir auch gerne so stehen lassen. Ich würde nur eine Sache kurz, die ich dazu geschrieben habe, bemerken. Also in der neuen Version wird da von Detlef Bierstedt gesprochen, den meisten eher bekannt als George Clooney.
Oder als Commander Riker von The Star Trek.
Sowas interessiert mich einen Scheiß.
Mich aber.
Und dann, wo sie ihn befreien, er macht ja nochmal durch Schreie auf sich bemerkbar.
Mhm.
Und da sagt Peter, glaube ich, Mann, es klingt ja, als ob er stirbt. Und ich muss ihm da recht geben. Dieses Overacting, wie er da diese Schreie von sich gibt, das ist wirklich, als wenn er gerade abgestartet ist. Ich hätte umgedreht, weil ich gedacht hätte, das ist alles zu spät. Das ist wieder so ein Teil, wo ich sage, bei den neuen Folgen, das war alles in der alten Version viel besser.
Ich würde gerne aber eine Sache dazu sagen. Da habe ich im Buch nachgeblättert. In der alten Fassung vom Superpapagei sagte der Mr. Fentress, dass Mr. Claudius ihn besucht hat und ihn über die Papageien generell ausgefragt hat. Woher hatte er den Papagei? Und Mr. Fentress sagt, ein mexikanischer Hausierer hat ihm den verkauft. Und dann erzählt er auch noch von einer Freundin, die Mrs. Wagner. Mrs. Wagner hat den mexikanischen Hausierer zu Mr. Fentress geschickt, um ihn auch einen Papagei zu verkaufen. Das erzählt er ja alles Claudius, der gerade kurz bevor die beiden Detektive kamen, ihn besucht hat. Dann guckt er aus dem Fenster, sieht, da kommt jemand, überwältigt den Mr. Fentress und fesselt und knebelt ihn. Und im Buch steht es auch wirklich so, kurz bevor die das Anwesen betreten, hört man diese Hilfeschreie, die dann in einem Gurgeln erstickt werden, weil Mr. Claudius ihn fesselt und knebelt. Das wirkt in der alten Fassung eher so ein bisschen langweilig umgesetzt und hier ist es halt wirklich so, als würde der um sein Leben kämpfen.
Okay, was ich halt als Overacting empfinde, Aber wenn wir nochmal doch im Detail auf diese Szene eingehen, möchte ich noch erwähnen, warum eigentlich Mr. Claudius, was Mr. Claudius sagt, warum er eigentlich da ist. Und zwar, es heißt, er wurde von der Polizei geschickt, um ihm bei der Suche nach dem Papagei zu helfen.
Ach stimmt, das ist in der alten Fassung nicht, ne?
Das ist in der alten Fassung, glaube ich, nicht. Und da habe ich noch dazu geschrieben, aha, die Polizei schickt also jemanden, um einen Papagei zu finden. Da kommen wir nochmal auf die Sache zurück, wo wir meinten, die Kinder bekommen diesen Fall aufgetragen mit dem Papageien. Ach nein, die Polizei kümmert sich also auch darum.
Weil gleichzeitig ja von Mr. Fentress, also dem echten Mr. Fentress gesagt wird, er will ja gar nicht zur Polizei, weil er ein berühmter Schriftsteller ist, und wenn er sagt, mein Papagei ist weg, ich will, dass sofort ein Sonderkommando eingesetzt wird für die Suche, dass dann die Polizisten sagen, ja, ja, du willst da nur Werbung machen.
Aber er scheint dann doch zu glauben, dass die Polizei wohl jemanden geschickt hat, um ihm zu helfen. Mhm. Übrigens spricht er ja auch die Worte des Papageis nochmal nach.
Das fand ich beim allerersten Mal richtig blöd.
In der neuen Version, oder?
In der neuen Version, ja, wir reden jetzt.
Weil er den Papageien so nachäfft, und das ist so albern.
Weil das würde doch, weiß ich nicht, es klingt so unnatürlich.
Das ist in der ersten so gut gelöst. Das spricht das so schön poetisch aus, was er sagt. Weil er verehrt ja den Papageien dafür, dass er so gebildet ist und das aussprechen kann. Und genau das spiegelt er auch in der alten Version wieder, weil er es dort wirklich so schön von sich gibt. Und in der neuen, da macht er einfach den Papageien nach.
Wir können ja auch mal dazu sagen, dass in der alten Fassung Mr. Fentress von Richard Laufen gesprochen wurde. Übrigens ein sehr toller Sprecher, wie ich finde, den ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm habe, was Schauspiel angeht. Ich habe schon mal drüber gesprochen, er hat in der Serie Tim Thaler den Butler von dem Bösen gesprochen. Aber wie wir ja festgestellt haben, hast du die Serie Tim Thaler nie gesehen. Nee. Deswegen brauchen wir da auch nicht weiter drauf eingehen. Das
findet auch gerade meine Aufmerksamkeit.
Das ist herrlich. Ich finde den Detlef Bierstedt als Sprecher nicht unsympathisch. Ich mag den.
Ich mag ihn auch. Man kennt ihn ja als George Clooney. Man kennt ihn aus Seinfeld. Da spricht er George Costanzo. Großartiger Sprecher, der spricht sowohl Trottel als auch richtige Winner, sage ich mal, im Film. Und das kauft man ihn in den Film komplett ab. Hier versagt er für mich komplett.
Wobei ich aber sagen muss, dass er so in den letzten Jahren irgendwie auch immer so die gleiche Stimmfarbe hat. Irgendwie, er spricht viele Charaktere immer gleich und das nervt mich auch ein bisschen.
Naja, ich sag ja, er hat den Trottel und den Winner-Typen drauf und beide spricht er halt eigentlich relativ gleich. Ob er einen Trottel spricht, dann spricht das halt so. Wenn er einen Winner sprechen will, spricht dann halt so. Und finde ich okay.
Toller Sprecher, hier leider fehlbesetzt in meinen Augen. Was aber nicht an ihm liegt, sondern ich bin der Meinung,
ja, trotzdem, na, wie an den meisten. Also,
die Regie hat er wieder missgebaut. Ich muss
ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich jetzt die neuen Folge höre, ich glaube, Heike Dine Körting ist entweder nicht mehr, auf jeden Fall wahrscheinlich keine so gute Regisseurin mehr. Sie verfolgt ein anderes Ziel, als wir jetzt, als wir beide vielleicht erwarten.
Weißt du, was ich glaube?
Was?
Die Frau ist einfach betriebsblind geworden.
Das kann gut sein, weil sie macht ja nun wirklich seit
Jahrzehnten,
100 Jahren oder noch länger, macht sie ja diese Hörspielproduktion. Und
wir gehen jetzt zur nächsten Szene. Vielleicht noch ganz kurz abschließend sagen, die führen ja jetzt nochmal ein Gespräch mit dem Mr. Fentress. Wir hatten es schon angekratzt. Er hat über seinen Papagei erzählt, er hat auch die Mrs. Wagner erwähnt. Und während jetzt die drei Fragezeichen, nee, nicht die drei, sondern die zwei Fragezeichen, Justus und Peter, sich wieder zum Rolls-Royce begeben, sehen sie eine alte Dame auf der Straße, die so ein bisschen, wie soll man sagen, verwirrt wirkt. Aber sie sucht ja anscheinend etwas, weil sie so mit Brotkrumen um sich schmeißt und ruft. Ganz nett, wie die Detektive sind, sprechen sie sie natürlich direkt an und bieten ihre Hilfe auch an.
Ich finde die Miss Wagner da übrigens ganz schlecht gesprochen von der Ursula Vogel.
Du redest natürlich jetzt wieder von der 2004er Version.
Ja, Entschuldigung. Wir können uns auf einigen. Ich rede wirklich fast nur von der 2004er Version. Also wir können uns auf einigen, wenn ich was sage, was mir gefallen oder nicht gefallen hat, rede ich von der 2004er Version.
Vielleicht solltest du mal so eine andere Stimme geben. Wenn du über die normale Fassung redest von 1979, redest du mit deiner normalen Stimme. Und wenn du die 2004er Version sprichst, sagst du mal, da ist mir übrigens aufgefallen. Also,
ähnlich wie Detlef Bierstedt, einmal ein Loser, einmal ein Winner.
Stimmt, du hast recht. Im Original ist es Katharina Braun.
Großartig. Großartige Schauspielerin, großartige Sprecherin. Die verehre ich, diese Frau, die auch schon öfters eine Rolle in den drei Fragezeichen hat. Auch in vielen anderen Europa-Hörspielproduktionen auftaucht. Und die hat das auch genauso ähnlich, wie ich das bei hier Mr. Fentress gerade gemacht. Die hat auch den Papageien sehr schön beschrieben, auch was er sagt, sehr gefühlvoll beschrieben.
Stimmt,
wirklich großartig. Und diese Frau Vogel hier.
Ja. Ursula Vogel. Ja. Ich habe ja immer die Überlegung, ob wir sowas wie ein Trinkspiel machen, dass immer, wenn wir über einen Charakter sprechen, in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel, wo der Sprecher schon verstorben ist, müssen unsere Hörer einen trinken. Das wäre in dem Fall schon mal der Erzähler Peter Passetti, Andreas von der Mähden, Gerlach Fiedler, dann Katharina Braun und Ursula Vogel, die ist nämlich 2008 gestorben. und hier der Richard Laufen, der den Mr. Fantos gesprochen hat. Da sind, werden jetzt schon mal 6 kurze für euch.
Eigentlich haben wir viel weniger über, das sind mehr Leute, die tot sind, selbst in der 2004er Version, als sie leben.
Ja. Hier in deiner Liste steht Kommissar Reynolds als Wolfgang Dreger, der taucht doch überhaupt nicht auf. Oder ist es die Live-Fassung?
Nein, in dem Fall ist es nicht die Live-Fassung, weil hier taucht ja Gerla Fiedler auf.
Aber Kommissar Reynolds kommt doch in dem Hörspiel gar nicht vor.
Das ist sehr merkwürdig, ja.
Das ist ein bisschen merkwürdig. Das
kann Fehler sein.
Die Ursula Vogel kennst du übrigens, die hat in den ersten Staffeln von King of Queens Ducks Mutter gesprochen.
Ach so, ja, denn also, ja, ist die Stimme, an die ich mich jetzt nicht wieder zurückerinnere.
Ist auch nicht meine Lieblingssprecherin gewesen. Die Mrs. Wagner. Die vermisst jedenfalls ihren Papagei namens Schneewittchen und sie zählt auch diesen Spruch auf, den der Papagei gesagt hat, der da lautet: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz ist Sherlock Holmes zu Hause. Dann kommt wieder alte Europamusik und jetzt kommt wieder einer meiner absoluten Lieblingspassagen von Peter Passetti. So schmunzelnd wieder: Die Märchen der Gebrüder Grimm scheinen in Kalifornien nicht besonders bekannt zu sein. Wie steht's denn mit euch?
Dadurch spricht da wieder diese Wand zum Hörer hin, was ich immer sehr gut finde, was nicht so oft passiert, auch nicht bei den 3 Fragezeichen. Ich glaube, es gibt nur 2-3 Folgen, wo das wirklich so gemacht wird. Mhm. Und das ist als Hörer, ist es mal total fast positiv unheimlich. Man kriegt dann so eine leichte Gänsehaut und man denkt, oh, er meint mich.
Aber es wird ja trotzdem mehr oder weniger unterschwellig angedeutet, dass in diesem Spruch was nicht stimmt. Und ich sag mal so, als 8-Jähriger, wenn du nicht so firm mit dem Stoff bist, bist du schon verwirrt, so was möchte er denn jetzt? Aber er bringt es halt so sympathisch rüber, dass du wirst ja quasi angeregt nachzudenken.
Und auch in dem Fall, muss ich sagen, hat Thomas Fritsch gar nicht so eine schlechte Leistung gebracht, den ich ja nicht so als Erzähler schätze, als Synchronsprecher absolut, aber nicht als Erzähler bei den 3 Fragezeichen. Aber da er hier wirklich die Originaltexte von damals auch nur nachspricht, sage ich mal, ist es hier auch ganz passabel.
Ja, er kommt an Peter Passetti bei weitem nicht ran, aber er macht insbesondere hier einen sehr guten Job. Finde ich schon.
Ja.
So, wir befinden uns jetzt in der Hörspielserie zum allerersten Mal in der Zentrale. Hier taucht jetzt nach einem Viertel des Hörspiels auch Bob auf. Und die Jungs beraten sich, ja, über
wie sie jetzt das Auto Auto finden, mit dem Mr. Claudius geflüchtet ist. Und hier kommt, glaube ich, zum ersten Mal das Instrument, so witzig in der ersten Folge natürlich, kommt hier zum ersten Mal das Instrument der Telefonlawine zum Einsatz. Hier finde ich übrigens witzig, wie sie sich ausrechnen, jeder soll 5 Freunde anrufen, von denen soll wieder jeder 5 Freunde anrufen und so weiter und so weiter. Denn fängt Bob, während Peter schon den ersten Freund von sich anruft, rechnet Bob schon aus, auf wie viele Leute die da in kurzer Zeit, Mensch, wir werden hier alle lahmlegen. Und ich fände es an der Stelle lustig, wenn Peter sich umgedreht hätte: Ah, hier Jeffrey, der hat den Wagen schon gefunden.
Apropos Jeffrey, in der ursprünglichen Fassung hört man, wie Peter fragt, ist Frank da?
Ah.
Du kennst das Jeffrey-Debakel?
Nein.
Die deutschen Autoren, ich glaube, André Marx hat irgendwann mal den Jeffrey eingeführt. Und Jeffrey ist eigentlich so ein Running Gag. Es hat sich irgendwann so der Verdacht und die Vermutung eingeschlichen, dass Peter homosexuell ist und ein Verhältnis mit Jeffrey hat.
Mhm.
Und insbesondere unser Freund André Mininger pflegt diesen Running Gag auch. Deswegen sagt Peter in der 2004er Version: Ist Jeffrey da? Um diesen Running Gag auch wieder anzufüttern. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das nicht witzig. Ich finde das einfach nicht schön und nervig.
Dem schließe ich mich an, jetzt schon, von deiner Erzählung schon allein. Ich fand doch deine Erzählung darüber gerade nervig.
Übrigens ein deutlicher Fehler in der ersten Umsetzung des Hörspiels. Man hört schon den Papagei im Hintergrund krächzen.
Obwohl
sie ihn hier noch nicht haben.
Ah, das ist ein krasser Fehler.
Mhm.
Aber vielleicht haben sie noch einfach schon.
Haben sie in der 2004er Version ausgebügelt, da hört man keinen Papagei, was ich sehr gut fand. Wir bleiben auch kurz bei der 2004er Version.
Da frage ich mich ganz kurz, wie kann sowas passieren? Ich meine, es ist die erste Folge, die sie aufzeichnen.
Mhm.
Die haben auch genau chronologisch, wann der Papagei auftaucht. Wie können die da jetzt schon im Hintergrund den Papageien? Ich meine, das macht man ja bewusst.
Ja, aber Fehler schleichen sich immer ein, das weißt du doch. Dass vielleicht einer wirklich gedacht hat, ach Mensch, da kriegt sie mal einen Papagei im Hintergrund, wenn sie in der Zentrale sind.
Ich glaube ja nur, Heike-Dine Körting hat gehustet.
Was mich da bei der 2004er-Version ein bisschen genervt hat, diese Telefonlawine, das wird alles so sehr in die Länge gezogen, dann kommt immer so ein Jazzstück oder so und dann hört man immer, während die Musik spielt, Telefon.
So, jetzt ist das, ich glaube, da unterscheiden wir uns jetzt wieder. Ich habe ja jetzt erst geschrieben, Musik okay in dem ersten.
Ich sage nichts gegen den Jazzstück. Mich nervt, dass sie da das Telefonklingeln immer
einarbeiten. Bei dem habe ich jetzt gute Musik, in Klammern Telefonklingeln, weil mir hat es gefallen. Mir hat es gefallen, ja.
Das war mir ein bisschen zu kindlich. Was ja nicht schlecht ist, vielleicht gefällt es ein Kind, weil das ja so eine schöne Überleitung
ist. Ich wollte nur sagen, Telefonklingeln fand ich total nervig.
Jetzt verwirrst du mich. Fandest du jetzt gut oder nicht?
Ja, du hast gerade gesagt, das ist was für Kinder.
Ach, Olli.
Thomas, falsche Zitate fallen auf. Also, ich kann jetzt nur Schritt für Schritt meine...
Stimmt, während sie warten, es ist noch ein Fehler. Bob fragt ja mit der Telefonlawine, wie das aussieht. Und dann sagt Justus zuerst, wir können ja 10 bis 12 Freunde jeder anrufen. Und wahrscheinlich ist ihm dann eingefallen, wir haben gar nicht so viele Freunde. Weißt du, was mich schon als Kind gestört hat? Jeder von ihnen ruft 5 Freunde an.
Ja.
Aber wenn das immer gemeinsame Freunde, ich habe mir dann immer vorgestellt, sagen wir mal, ich bin jetzt Justus und ich rufe dich an. Und dann so, hallo Olli, wir suchen ein Auto. Ja, alles klar. Die sprechen sich nicht ab, die Detektive, und dann ruft Bob dich an. Und dann so, hallo Olli. Und dann so, ja, das hat mir Justus gerade gesagt. Und dann ruft nochmal Peter an und dann sagst du irgendwann so, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Weißt du?
So. Okay, nun darfst du aber nicht vergessen, das sind hier 3 Detektive. Ja? Ja. Die werden schon wissen, dass wenn sie die Telefonlawine starten, dass natürlich jeder andere Freunde anrufen.
Aber für den Tag haben sie gar nicht so viele Freunde.
Das wäre aber tatsächlich witzig. Und die hätten nicht eine 2004er Neuauflage, die hätten eine Parodie auf diese Folge aufnehmen müssen, wo so eine Dinge vorkommen.
Ich habe mir immer vorgestellt, die rufen immer die gleichen Leute an. Auch die Leute, weil, sagen wir mal, Rocky Beach ist ja jetzt nicht so groß. Und dass ich immer die gleichen Leute anrufe und die dann irgendwann sagen, sag mal, willst du mich verarschen? Dass wirklich die ganze Zeit das Telefon klingelt und irgendwann kommen die Väter von den Kindern und sagen, ey, wenn noch einmal das Telefon klingelt, ich raste aus.
Ansonsten, dass die Väter ausrasten und ihren Kindern Stummarrest geben und Taschengeldentzug, weil es kostet ja alles Geld, der ruft ja auch wieder. Egal.
Ja, aber auch generell, es wird ja auch explizit erwähnt, dass das ganze Telefonnetz dann immer zusammenbricht.
Jetzt ist es übrigens eine sehr witzige Sache. Es kommt der erste Anruf von meinen...
Die Papageien zitieren Sprüche falsch.
Die sagen ja Zedernholz und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich Ebenholz.
Und daraus entsteht dann die Überlegung, es ist ein Akt, Papageien sprechen beizubringen, dass sie immer wieder denselben Satz zitieren. Und es ist genau der gleiche Akt, ihnen falsche Sachen beizubringen wie richtige.
Genau, weil man muss es ja genauso oft wiederholen. Man spricht ja nicht einfach was auf eine Kassette und dann ist es da falsch drauf. So, jetzt kommt der erste Anruf. Da geht Justus ran und sagt, was? Ihr habt den gesehen? Hat das Kennzeichen eine 13 am Ende? Nein? Oh, dann ist das nicht. Tut mir leid. So, dann legt er auf. Das Telefon klingelt wieder und Bob, so langsam ist es nervig. Der zweite Anruf.
In der 2004er-Version, ne? Das finde ich aber wieder gut. Das stimmt, weil im Original freuen sie sich total. Ah, noch ein Anruf, noch ein Anruf. Und in der 2004er-Version, das geht mir jetzt schon um den Sack.
Beim zweiten Klingeln.
Das ist ja ein bisschen nervig. Ja. Das fand ich aber wieder sympathisch, muss ich sagen.
Okay.
Ja, also die 2004er-Version hat ihre Momente, ich muss es zugeben. Auf jeden Fall kommt da wieder eine Überleitung und der Erzähler sagt auch, die Telefonlawine rollt, pausenlos klingelt das Telefon, aber leider ist nie das richtige Auto dabei, was die Freunde von den 3 Fragezeichen gesehen haben. Es vergehen wohl ein paar Tage und jetzt taucht ein mexikanischer Junge mit einem Esel auf dem Schrottplatz auf, der gezielt nach Justus fragt.
Vor allem das Lustige ist wirklich, also es wird auch beschrieben, dass er mit einem Esel unterwegs ist, der an einem zweirädrigen Karren gespannt ist. Mhm. Wir merken auch hier wieder, dass wir uns in einer anderen Zeit befinden.
Sie zahlen $5 Miete, Olli. Es ist definitiv eine andere Zeit.
Na gut, das, guck mir, also würdest du für meine Wohnung mehr zahlen als 5 € Miete im Monat?
Ja, okay.
Genau.
Ja.
Also wir waren bei den 5 € Miete, ja, andere Zeit. Ich zahle hier das Dreifache fast.
Schlecht. Hier haben wir jetzt aber mal wieder eine Übereinstimmung, weil wir wissen ja, die fast alle sind tot. Ja. Aber der Sprecher von dem Carlos ist der gleiche wie in der 79er-Fassung.
Oh nein, okay.
Und ich
muss drauf geachtet.
Es ist wirklich der gleiche, Olli. Aber
grauenvoll.
Ich finde ihn in der 2004er-Version nicht gut.
Er ist in der alten Version, muss ich mal um was Lobendes sagen, da spricht er wirklich perfekt. Ich kaufe ihn das ab, er spricht wirklich wie ein normaler Junge, der halt der Sprache nicht so ganz mächtig ist. Dann kommt ja der Anruf von Mrs. Claudius.
Na, Moment, ganz kurz.
So kommen wir nicht voran, wenn du so
auf die Details rumreitest. Doch, das Detail ist nämlich wichtig, weil Carlos hat den, nicht nur den Wagen gesehen. Ja, er sagt zwar, das ist 8 Tage her, aber...
Ich setze jetzt einfach voraus, dass unsere Hörer die Folge halt in- und auswendig kennen.
Natürlich, aber vielleicht gibt es auch Leute, die die Folge noch nicht in- und auswendig kennen. Ich möchte einfach nur sagen, der mexikanische Hausierer, der die Papageien verkauft hat, ist nämlich der Onkel von dem Carlos. Und er hat sogar die Visitenkarte von dem Mr. Claudius. Also, Carlos ist ein 1A-Zeuge.
Das hältst du jetzt für wichtig?
Ich halte es für sehr wichtig, weil das wichtig für die Handlung ist. Und während sich die drei Fragezeichen sehr über die neuen Informationen freuen, kommt der Anruf. Justus stürmt in die Zentrale.
Und Mrs. Claudius ist dran. Ich glaube, sie gibt sich auch als Mrs. Claudius aus, ne? Mm-mm. Nee, ach nee, Namen werden nicht genannt,
Entschuldigung. Sie nennt ihren Namen nicht, sie sagt nur... Sie
sagt nur, dass der Wagen an einem Ort versteckt ist, wo ihn niemand findet. Hm. Und die sollten aufhören, diesen... Nee, der Name kommt nicht hin. Diesen Mann, oder aufhören zu versuchen, das Auto zu finden, weil es ihn sonst nicht gut bekommt. Genau. Irgendwie so.
Hört ihr, Mr. Claudius ist ein sehr gefährlicher Mann. Und es ist besser, sich nicht mit ihm einzulassen.
Sagt sie doch den Namen.
Sie sagt aber nicht ihren Namen. Sie sagt nicht, hallo, hier ist Mrs. Claudius. Ich wollte euch nur sagen, mein Mann ist ein Arschloch.
Mein Mann ist ein Arschloch. Der schlägt mich. Und ich weiß nicht, was er denn erst mit euch anfangen sollte.
Darf ich da mal was vorgreifen?
Ja.
Die Mrs. Claudius ist sowieso sehr witzig. Ich rede jetzt vom Originalhörspiel. Die erscheinen ja dann später auf dem Schrottplatz und reden ja dann offen mit den Detektiven. Und der Mr. Claudius, der wird ja dann so ein bisschen... Kleinlaut und so, ja, wenn ich mich aufrege, dann kann ich auch schon mal über die Stränge schlagen. Und sie immer so, siehst du, Claude, wären wir mal gleich zu den Jungen gegangen. Siehst du, es klärt sich doch alles auf. Und hier ist sie aber noch so sein Instrument, die bei den drei Fragezeichen anruft und sagt, lasst eure Finger aus der Sache, sonst bringt er euch um.
Diesen Anruf gibt es auch im Original.
Ja, natürlich, in beiden Versionen.
Wollte ich gerade sagen. Hm. Also genau, achso, du meinst generell, dass sie, es klingt, ich dachte jetzt gerade so, in der 2004er-Version ist sie so das Instrument, aber du meinst es jetzt auf beide Folgen.
Nein, in der 2004er-Version genau. Gibt es noch eine Szene.
Aber das ist wirklich witzig. Siehst du, Claude, reg dich doch nicht so auf und sie macht hier Morddrohungen am Telefon.
Ja, oder sie hat so Angst, dass der wirklich über die Stränge schlägt und sie ihn nicht bändigen kann, dass sie an die Sicherheit der Jungs denkt.
Auf jeden Fall fand ich die Szene damals sehr gruselig. Also ich,
heute noch.
Unheimlich, auch mit der Musik. Also ich mache mir heute nicht mehr ein, wenn ich sie höre.
Natürlich hat sie immer noch so diesen nostalgischen Impact auf mich als eine neue Folge.
Aber im Original finde ich auch die Stimme besser.
Finde ich auch. Ich mag die Sprecherin Brigitte in der 2004...
Brigitte Böttrich?
Die Brigitte Böttrich, die in der Neufassung die Mrs. Claudius spricht, kann ich... Echt nicht ab, die Alte.
In der alten Folge ist es übrigens die Ingrid André. Kannst du zu ihr irgendwas sagen?
Nein, ich habe nie was über die...
Die ist ja auch rot, das heißt, für die gibt es keinen Artikel.
Genau, deswegen habe ich nie was über sie in Erfahrung gebracht. Ich weiß nicht, ob die noch lebt oder ob...
Und die Stimme ist okay.
Also die Stimme ist super, im Gegensatz zur 2004er-Fassung. Nach diesem Anruf begeben sich die drei Fragezeichen und Carlos mit dem Rolls-Royce zu seinem Zuhause, wo auch der Onkel Ramos
lebt. Man sollte vielleicht ganz kurz erwähnen, dass sie als Belohnung für Informationen zu diesem Auto eine Fahrt mit dem Rolls-Royce verlost haben, sage ich mal. Oder
als Ansporn, damit sich die angerufenen Kinder Mühe geben, das Auto ausfindig zu machen.
Was auch Sinn macht, weil Zielgruppe der Lawine sind ja Autobegeisterte, denen so ein Auto durchaus auch auffällt. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass sie sich freuen würden über eine Fahrt mit einem Rolls-Royce. Und dass es jetzt natürlich so einen armen Schlucker wie den Carlos trifft, ist ja nun doppelt erfreulich.
Und darf ich dich mal was fragen? Das ist mir auch heute aufgefallen. Ich rede natürlich jetzt von der 79er-Fassung, weil ich die nochmal auf dem Weg hierher gehört habe. Als sie das vorschlagen, Mensch, wir können doch eine Fahrt in den Rolls-Royce verlosen, sagt Peter, vielleicht bringen wir noch ein paar Dollar zusammen. Das habe ich nie verstanden. Vielleicht wollen sie ihr Sparschwein nochmal schlachten, um den Angerufenen noch einen Ansporn zu geben. Sie kriegen auch noch ein bisschen Geld. Oder sie kriegen, die drei Fahrzeuge kriegen ein paar Dollar zusammen, indem sie irgendwelche fremden Kids in dem Rolls-Royce rumkutschieren. Und die sagen, nee. Oh, das ist so eine super Idee, ich gebe euch 5 Dollar.
Also ich habe das so verstanden, dass sie sagen, na, wir bieten dem, der uns Informationen bringt, die Fahrt in dem Rolls-Royce an. Mhm. Aber Peter dachte so, naja, so doll ist es ja nun auch wieder nicht. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Dollar zusammen.
Also dahin. Für als Ansporn.
Ja? Genau, dass sie sagen, hier, fahren wir mit dem Rolls-Royce und hier hast du 5 Euro eine Monatsmiete.
Sie fahren mit dem Rolls-Royce zu Carlos' Behausung, wo auch Onkel Ramos lebt. Wird es eigentlich so beschrieben, dass die Hütte ziemlich verwahrlost ist? Das kann man sich denken.
Kann man sich denken. 5 Dollar. Da sagt ja noch, glaube ich, Peter oder...
Bob sagt es.
5 Dollar. Aber auch nur in der alten Version. Das wird in der neuen, glaube ich, nicht...
Meinst du, das ist so mitleidig gemeint oder eher so, was?
So erstaunt.
Ja, eher erstaunt. Was, nur 5 Dollar?
$5.
Für so eine Villa?
Ich glaube auch, Mensch.
Auf dem Weg zu ihrem Haus von dem mexikanischen Jungen hört man Stimmengewirr und die Detektive schlussfolgern, hört doch mal, da streiten sich zwei. Wir kommen wieder zu einem großen Fehler in der 79er-Version. Bob sagt, die Stimme kommt mir bekannt vor.
Genau, und Bob hat Mr. Claudius noch nie vorher gehört.
Richtig.
Das ist doch Mr. Claudius, sagt er.
Genau.
Und der Fehler ist sogar mir aufgefallen. Das ist auch in der neuen Version nämlich falsch. Auf jeden Fall ist Mr. Claudius bei dem, wie heißt der, Onkel Carlos zugange?
Ramos.
Dann sagt Mr. Claudius auch noch zu ihm, wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich dich erwürgen.
Sagt in der neuen Version. Ja, finde ich blöd.
Ganz furchtbar.
Finde ich ganz blöd. Ich finde es in der alten so, hör raus damit, du alter Ganove.
Du hast ihn doch gesehen. Du müsstest dich doch erinnern.
Und das finde ich alles gut. Ja, und ich finde da auch die Darbietung von dem Onkel Ramos-Sprecher.
Ja.
Man hört ihn nur so atmen, denn er ist ja sehr krank, wie wir dann erfahren. In der Neufassung ist es wieder Detlef Bierstedt, der hier doppelt besetzt wurde, was ich auch schlecht finde. Nee, er hat nur zwei Rollen.
Ach nee, er ist in einem Live-Hörspiel.
Genau, wir müssen es vielleicht mal erklären. Es gab nämlich auch eine Live-Fassung vom Super Papagei, die auf DVD erschienen ist. Ich besitze übrigens diese DVD. Und da ist er auch dabei.
Jetzt kommen wir auch eigentlich zum Highlight, zum absoluten Highlight der 2004er-Version.
Und zwar, ja, da hast du dich gefreut.
Da habe ich mich wirklich gefreut. Und zwar kommt nämlich Carlos seinem Onkel zu Hilfe und beißt dem Mr. Claudius in die Hand. Und dann sagt er doch tatsächlich die unglaublichen Worte, Thomas.
Jetzt hat er mich gebissen, dieser Hurensohn.
Verdammter Hurensohn, sagt er im Wortlaut. Wirklich, ich habe es mir notiert. Verdammter Hurensohn, sagt er. Und das ist der. Und darum dürfen wir endlich mal in dieser Podcast-Folge verdammter Hurensohn sagen.
Wir müssen es zelebrieren, ne?
Mit verdammter Hurensohn zitieren wir nur das Original verdammter Hurensohn aus der 2004er Drei-Fragezeichen-Folge.
Ich möchte dazu eine Sache sagen. Dieses Hörspiel, Super Papagei 2004, wurde meiner Meinung nach zeitgleich mit Folge 117 der finstere Rivale produziert.
Kommt da auch verdammter Hurensohn vor?
Und in der Folge 117.
Die heißt Und der verdammte Hurensohn.
Nein, da macht Jürgen Thormann mit. Und Jürgen Thormann spricht halt einen Bösen. Und Skinny Norris ist übrigens auch in der Folge dabei. Und Skinny Norris probiert halt, sein eigenes Süppchen zu kochen und jemanden zu hintergehen. Und dann kommt das raus. Und dann sagt Jürgen Thormann, Skinny, du Hurensohn. Und ich weiß, dass es damals in der Community bei den Fans nicht gut ankam. Und da hat André Minninger in einem Interview gesagt, wenn wir die Folge wieder nochmal in einer neuen Auflage rausbringen, wird es rausgeschnitten. Deswegen wundert es mich, dass in dieser Super Papagei 2004 Version, wo es ja dann auch quasi sich die Leute darüber aufgeregt haben, nicht rausgeschnitten wurde. Weil du hast es ja bei Spotify gehört, ne?
Ich hab's bei Spotify gehört, ja.
Also ich habe natürlich jetzt die Version auch gehört auf CD, die 2004 erschienen ist. Da ist es natürlich drin. Aber ich hätte gedacht, dass sie es jetzt entschärft haben für Spotify und so.
Okay, also es gibt auch keinen, also es ist weder auf Kassette noch auf CD ist es entschärft worden. Es ist halt überall im Moment noch drin.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich keine Fassung zum Beispiel vom Finsteren Rivalen habe, die neuer ist, ob das da noch drin ist oder nicht. Und ich habe mir die CD-Version vom Super Papagei aus der Bibliothek ausgeliehen und der Super Papagei 2004 wird auch nicht mehr neu aufgelegt. Also es gibt keine Neupressung, sage ich jetzt mal. Deswegen kann ich es dir leider nicht sagen. Die Detektive und Carlos überwältigen Mr. Claudius. Der kann sich aber befreien. Er flieht und fährt mit seinem Auto weg. Carlos fordert die Detektive auf, ihnen zu helfen, weil es Onkel Ramos nicht gut geht. Und ich glaube, Bob bietet sich dann auch an, dass er schnell Wasser holt. In der Originalfassung der Sprecher, Karl Ulrich Mewes, den ich auch sehr, sehr gut finde, der leider seit vielen, vielen Jahren nicht mehr irgendwas gesprochen hat. Der soll wohl angeblich einen Schlaganfall gehabt haben. Laut Wikipedia lebt er noch, aber der ist, glaube ich, 1929 geboren oder so.
Aha, okay, krass.
Der war zum Beispiel früher der Grobi in der Sesamstraße.
Aber es zum Beispiel fällt auch sehr gut auf, weil alles, also auch hier von Dieter Bierstedt, der Detlef Bierstedt, wieder ziemlich schlecht umgesetzt.
Ja, Detlef Bierstedt. Ja. Ich finde, dass in der Neuauflage der Onkel Ramos von Detlef Bierstedt mehr klischee-mäßig nach dem Ausländer klingt als der Onkel Ramos im Original. Ist meine Meinung.
Ja.
Weil er den. Aber er treibt nicht so mit dem Akzent. Ich finde, dass er eher den Kranken besser spielt als den Ausländer.
Nein, nein, nein.
Doch, dieses schon gut, es geht schon, ich kann mich nicht erinnern. Ich finde es super.
Ich finde zum Beispiel so Betonung, wie war denn das?
Da war er sehr glücklich. Sisi, sehr glücklich.
Genau, das ist wieder aus der Originalversion wieder sehr gut, ja.
Ja, ich. Die 2004er-Version kannst du, was das angeht, vergessen.
Wirklich.
Da ist Carlos schlecht, auch wenn es sogar der Originalsprecher ist. Und auch Detlef Bierstedt als Quoten-Mexikaner finde ich nicht gut.
Ich finde übrigens witzig, ich weiß gar nicht, ist mir in der neuen Version nicht so, da haben sie es nicht so gut betont wie in der alten Version, weil das ein kleiner, ich fand es ein kleiner Gag, wie er beschreibt, wie heißt dieser Typ, der da, der das Bild geklaut hat?
Eugenie.
Nein, der das Bild geklaut hat von Claudius.
Long John Silver.
Long John Silver, genau. Der Carlos erklärt ja, was der Onkel so kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass in der goldenen Kiste, in dieser Kiste was Besonderes drin ist, Regenbogen mit einem Topf Gold am Ende und dass er sehr gelacht hat, als er meinte, er wird da schön Spaß mit Mr. Claudius machen. Schön Spaß mit Mr. Claudius. Und am nächsten Morgen war er tot.
Also du hast jetzt gerade ein bisschen was übersprungen, aber ich finde das heute noch toll, wie er das erklärt, dieser Long John Silver, dass sein großartiger Spaß.
Am nächsten Morgen war er tot.
Fand ich. Das ist in der neuen Version nicht so knackig.
Nicht so gut. Und da ist es wirklich so, er bauscht diese Erzählung so ganz toll auf. Also man
ist zum lustigen Höhepunkt
der Geschichte. Ja, es ist so ein Höhepunkt, dass dieser Typ so, das ist sein Masterpiece gewesen. Und dann diese ernüchternde, schreckliche Nachricht, am nächsten Morgen war er tot.
Ich übernehme mal ganz kurz. Wir kommen nämlich jetzt an einen Punkt, wo ein berühmtes Zitat gleich fällt. Justus labert wieder geschwollen daher, philosophiert wieder über den Fall und dann sagt Justus oder Peter, ich rede jetzt gerade von der alten Fassung, Mensch, kannst du dich vielleicht einmal versuchen, normal auszudrücken? Ja, ich werde es mal versuchen. Also das ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Und dann alle,
finde ich aber gut.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es schlecht finde.
Aber wir haben was vergessen. Nachdem jetzt Onkel Ramos ja erzählt hat, dass er sich nicht erinnern kann, an wen er Blackbeard verkauft hat, kommt ja Bob zurück mit dem Wasser vom Brunnen. Mhm. Und er sagt dann noch, Carlos, da draußen ist eine Dame mit einem Paket.
Stimmt, die haben wir komplett vergessen.
Richtig, die kommt dann nämlich rein. Und auch hier muss ich wieder die alte Fassung sehr, sehr loben, weil ich finde diese Sprecherin sehr toll, wie sie so wutentbrannt reinkommt und dann sagt irgendwie, hier, das soll ein Papagei sein, aber mein Neffe sagt, oder keine Ahnung, ihr Sohn.
Das ist nur ein Rabe.
Das ist ja nur ein Star.
Ein Star.
Ja, und dann gibt ja diese $5, die sich Carlos vom Mund abgespart hat. Er sagt ja ganz stolz, er hat $5 verdient für die Miete. Die gibt er ihr jetzt zurück. Und dann sagt sie, und da hast du den dämlichen Vogel. Ich mag ihn, das ist so ein Satz, der sich bei mir...
Ist überhaupt auch wie ruhig Carlos und besonnen, er sagt, hier, du hast $5.
Ja, genau.
So, dann, jetzt lass uns bitte in Ruhe.
Genau, geh weg, hier hast du dein Geld und sie. Und da hast du Vogel, einer meiner absoluten Lieblingssätze, der sich so bei mir eingebrannt hat.
Sowas, ein Star, ein billiger Star. Während sie leiser wird, weil sie weggeht.
Wollen wir aufhören?
Die öffnen dann dieses Paket von der Senora und da drin ist Blackbeard, der schwarze Mynah, woraufhin Justus ja klug scheißert. Das ist aber kein Papagei, das ist ja ein Mynah und die können viel besser sprechen als Papageien. Und da ist mir auch was aufgefallen. Also Justus hält diesen Klugscheißer-Vortrag. Peter stöhnt genervt im Hintergrund in der 79er-Fassung.
Okay.
So, nochmal, oh, jetzt erzählt der Dicke schon wieder. So ungefähr so reagiert er. Ist mir vorher nie aufgefallen. Jetzt kommt auch meine absolute Lieblingspassage aus dem ganzen Hörspiel, wie Peter Passetti sagt, Blackbeard, im schönsten Doppelsinne ein Star unter den Papageien, begleitet mit dieser tollen Musik. Das ist so atmosphärisch. Ich kriege da auch schon wieder Gänsehaut, weil ich das so toll finde, wie er das erzählt.
Übrigens auch in der neuen Version eine sehr gute Musik.
Muss ich auch sagen. Es ist die gleiche Musik.
Ja, wirklich. Ach so.
Ja, und es ist
nur aufgeschrieben, wieder sehr gute Musik.
Nee, sie haben dieselbe Musik genommen und Thomas Fritsch macht es halt auf seine Art. Und wie gesagt, er kommt nicht an Peter Passetti ran, aber es ist trotzdem schön gemacht.
Was mich nur wundert, ist, der Neffe hat ihr eingeredet, dass er da nur so einen einfachen Star gekauft hat. Mhm. Der labert aber wie ein Wasserfall. Dass ihr das nicht aufgefallen ist, dass er auch sehr gut spricht.
Gut. Ich denke mir mal wirklich, dass sie so eine feine Dame ist, die einfach nicht damit umgehen kann. Man hat sie betrogen, was Ohr gehauen und das muss sie wieder gerade rücken.
Ja. So, zweite Telefonlawine. Warum eigentlich? Steht hier nur drauf, zweite Telefonlawine.
Ja, man kann ja dazu sagen, sie haben jetzt für $5 Blackbeard abgekauft in der alten Fassung und starten jetzt die Telefonlawine. Warum eigentlich? Du hast recht, es fällt mir gerade nicht ein.
Nee, die wollen auch herausfinden, wer die Papageien gekauft hat, weil es ja auffällt. Wenn jemand Papageien kauft, dann spricht er ja auch darüber.
Ja.
Deswegen hoffen die sich von einer weiteren Telefonanlage, einer weiteren Telefonlawine, erhoffen sich ein bisschen
Erfolg. So, in der 2004er-Version starten sie nun eine neue Telefonlawine, weil sie die restlichen Papageien suchen wollen, die Mr. Claudius noch nicht hat. Denn es hat sich nämlich herausgestellt, Mr. Claudius besitzt schon einige der Papageien. Er hat ja zum Beispiel der Mrs. Wagner die Schneewittchen geklaut. Er besitzt Lucullus. Die Jungs haben jetzt Blackbeard. Und sie gehen davon aus, dass noch weitere Papageien im Umlauf sind. Und deswegen starten sie diese Telefonlawine. Das fällt in der neuen 70er-Fassung komplett unterm Tisch.
Genau, wir können auch...
Alles, was jetzt kommt, also jetzt kommt ein großer Teil, der komplett fehlt in der alten Fassung.
Nämlich ist hier beschrieben, wie sie Robin Hood kaufen. Und ja, das gibt's in der nicht. Finde ich auch total belanglos. Außer natürlich der Part, wo sie dann Robin Hood haben. Und denn, sie stehen an der Bushaltestelle. Und gegenüber ist so ein Transporter, wo eine Frau am Steuer sitzt und sagt, hey, wo wollt ihr denn hin? Was ja auch ganz normal ist, dass man gefragt wird und dann proaktiv angeboten wird, Mensch, ich fahre genau in die gleiche Richtung, ich kann euch ja mitnehmen.
Was sich dann als Falle herausstellt.
Für Detektive haben sich da auch ganz schön behumsen lassen, wieder mal.
Ja, man muss dazu sagen, dass Peter und Bob im Einsatz sind. Nein.
Ach so.
Sie machen sich ja auf den Weg. Und hier ist eine Besonderheit in der Folge von 2004. Morton fährt sie zu der angegebenen Adresse, wo sie Robin Hood kaufen wollen. Und lustig ist, Morton sagt dann so, ich kann jetzt aber nicht weiter warten, ich habe einen wichtigen Kunden. Und Andreas von der Meden, alias Morton, fährt weg.
Und kommt als Skinny Norris wieder.
Genau.
Das ist unheimlich.
Genau, 2 Sekunden später biegt Skinny Norris um die Ecke und spricht mit der Stimme von Morton als Skinny weiter.
Genau, da wusste ich doch. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt Kind ist, dann denkt man doch in dem Moment, Moment mal.
Das ist ja kein Geheimnis, dass er eine Doppelrolle in der Fahrzeug
hat.
Aber hier ist es sehr auffällig.
In der Szene ist es echt ein Hammer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich damit vielleicht keinen Spaß erlaubt haben. Weil es wirklich witzig ist.
Man könnte eigentlich wirklich denken, dass das Morton fährt um die Ecke, zieht sich eine Maske über den Kopf und kommt als Skinny um die Ecke. Weißt du? Und wie wir schon wissen, in der 79er-Fassung fehlt Skinny ja komplett. Und er ist auch den Detektiven zuvor gekommen, denn er hat nämlich schon einen Papagei ergattern können. Peter und Bob schaffen es dann aber, den letzten Papagei zu erwerben. Und so wie du gerade das angesprochen hast, während sie auf den Bus warten, kommt dieser Transporter und die Frau am Steuer sagt, ach Mensch, ist ja die gleiche Richtung, steigt ein. Und dann auch wieder so eine dämliche Szene, so Peter so, sie haben ja Papageien geladen.
Es sind genau, wie, was
sind genau? Es sind ja 1, 2, 3, 6 Stück.
Nee, 4 waren das, glaube ich.
Waren es so 4?
Ich glaube, ja, Claudius hat erst bis dahin nur 4 gehabt.
Und dann taucht...
genau 4. Ich kann aber jetzt mir keinen Reim daraus machen.
Ja, genau. Und dann sagt die Frau noch, aber euer fehlt ja noch. Und dann kommt plötzlich Mr. Claudius, der muss sich da am Wagen wahrscheinlich versteckt haben. Hallo, Hallöchen. Und bedroht die Jungs mit dem Dolch. Ist es eine Machete? Ich glaube, es ist ein Dolch.
Ja,
ein Dolch. Irgend so ein historisches Ding aus dem 16. Jahrhundert.
Witzig ist, dass er sagt, dass dieses Schwert oder Dolch, was auch immer, ist 1000 Jahre alt und hat schon 12 Leute getötet.
Ja.
Wo ich sage, wow, ist eine Leistung in 1000 Jahren für ein Schwert.
Ja, das klingt natürlich so ein bisschen bedeutungsschwanger. Ich bin mir sicher, keiner von euch will der 13. sein, denn 13 ist ja eine Unglückszahl.
Gruselig.
Aber dazu kommt es gar nicht. Also leider sticht er die Jungs nicht ab. Denn jetzt, auch in einer unglaublich schlechten Performance, merkt die Sprecherin von seiner Frau an, dass sie verfolgt werden. Da fand ich, kam überhaupt keine Atmosphäre auf. Ganz wenig Reifengequietsche, ganz wenig Autofahrgeräusch. Also das klang sehr steril.
Sogar, man merkt noch nicht mal so richtig, es muss ja so sein, dass der Weg abgeschnitten ist, der Transporter zum Stehen kommt und dann wird die aussteigen. Man hört noch nicht mal wirklich, dass sie aussteigen. Man hört nicht den Unterschied zwischen im Transporter und draußen auf der Straße, wo sie dann die Papageien einsammeln. Das kriegt man, bekommt man alles nicht mit.
Genau, das fand ich.
Wirklich, fand ich sehr eintönig, diese ganze Szene, und unspektakulär.
Ja, dieses Ganze auch generell. Ich finde es doch auch albern. Ich meine, die haben gerade die beiden Jungs überrumpelt. Die sind da eingestiegen. Er bedroht sie mit einem Dolch. Jetzt werden sie von einem Auto gestoppt. Mr. Claudius sagt, scheiße, das ist Eugenie. Und er steigt aus und dann sagt Bob, komm Peter, wir steigen auch aus. Wo ich so denke, irgendwie, ihr wurde gerade gekidnappt und keiner von den...
Aber ich komme auf die Idee, einfach auszusteigen.
Ja, also wenn ich jetzt der Mr. Claudius wäre, würde ich sagen so, Jungs, ihr bleibt hier drin. Sonst bist du gleich Nummer 13. Eugenie... Wir haben jetzt hier quasi den Urfeind der 3 Fragezeichen, so wie er gerne aufgebauscht wird. Ich möchte dazu später noch gerne was sagen. Eugenie spricht ja dann auch Claudius an, irgendwie, hey Claude, und so sieht man sich wieder. Und die haben dann so ein kleines Scharmützel untereinander nach dem Motto, sie sind bei mir eingebrochen und alles. Und Eugenie will die Papageien haben. Da fand ich ein bisschen witzig, die Mrs. Claudius sagt irgendwie, rühren Sie die Vögel nicht an. Und Claudius so gönnerhaft im Hintergrund, überlass ihm die Papageien. Fand ich ein bisschen komisch.
Macht keinen Sinn.
Er hat doch gar keinen Trumpf mehr in der Hand.
So nach dem Motto, sagt man eigentlich, überlass ihn mir rein. Ich habe ja alles, bla bla bla, aber er hätte ja gar nichts.
Wenn er Blackbeard hätte, weil Blackbeard ist ja der Joker.
Ja, alle Brüche drauf.
Genau, das weiß ja aber zu dem Zeitpunkt noch niemand. Aber irgendwie, man weiß ja nur, dass Blackbeard sehr wichtig ist. Aber es wird nicht gesagt, warum.
Dazu habe ich übrigens eine Frage, was mich schon früher gewundert hat, sage ich mal.
Ja.
Der Long John Silver hat allen Papageien, also den 6 Papageien, hat er jeweils eine Passage von dem Rätsel beigebracht.
Genau.
Was aber total irrelevant ist, weil er hat ja eh diesem Joker alle das komplette Rätsel beigebracht. Also hat er eigentlich nur die anderen Papageien zur Ablenkung oder zur Beschäftigung gelehrt, kann man sagen, oder?
Ich könnte mir vorstellen, also das ist
der Aufwand ist mir einfach
ich könnte mir vorstellen,
zu groß für sowas.
Um jetzt so ein bisschen, ihm war bestimmt bekannt, dass Blackbeard als Mynah ein bisschen mehr drauf hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er immer jedem einzelnen Papagei was beigebracht hat, dass Blackbeard vielleicht immer anwesend war. Dass er wusste, okay, Blackbeard, der ist so clever, der kann hier daneben sitzen, während ich jetzt Sherlock Holmes seinen Spruch beibringe. Und Blackbeard einfach alles aufgesogen hat, weißt du?
Ich glaube aber, wenn das gemeint war, hätten sie es auch erwähnt, bin ich mir
das ist sicher. Auch sehr das konstruiert.
Das hätte man nämlich, was du gerade gesagt hast, ist eine schöne Lösung. Hätte man aber auch den Detektiven schön in den Mund legen können als Lösung, dass sie sagen können, der saß immer dabei, deswegen hat er ihn als Joker gleich mit ausgebildet. Das hätte man dann auf jeden Fall erwähnt, glaube ich, wenn
es so gedacht
wäre.
Aber manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn man selber nochmal über sowas nachdenkt, weißt du?
Ja, das kann man ja immer, das kann man ja bei jeder Sache, kann man sich ja noch seine eigenen Sachen interpretieren.
Genau, und jetzt stellt sich auch heraus, dass Skinny Norris, der Erzfeind der drei Detektive, gemeinsame Sachen mit Eugenie macht. Eugenie weist ihn an, Skinny, los, du holst jetzt die Papageien und verstaust sie im Wagen. Dann stellt sich nämlich heraus, dass gar nicht alles reinpassen würde. Also Skinny geht davon aus, er fährt natürlich mit und sagt, die Papageien passen alle nicht rein. Und dann sagt Eugenie, doch, pack sie auf den Vordersitz, die beiden letzten Käfige. Und dann sagt Skinny, aber was ist denn mit mir? Und dann sagt Eugenie, ja, du kannst laufen, ne? Und dann sagt er auch so, sie Verbrecher, sie haben mir Geld geboten und so. Und das interessiert Eugenie aber nicht. Es ist natürlich der Original-Eugenie-Sprecher, der hier engagiert wurde.
Den ich nie besonders gut fand. Also 79 war, er hat ja, also in der Originalversion von 79 hat er recht wenig Text.
Er kommt erst
da
ganz
kommt
zum
er
Schluss.
Wirklich nur ganz zum Schluss. Und da hat diese Szene auch wirklich Effekt. Aber in allen anderen Folgen, wo ich ihn bis jetzt gehört habe, fand ich ihn nicht so doll.
Ja, dazu möchte ich gerne zum Schluss unserem Podcast was sagen, zu der Figur Eugenie,
der
hoffentlich bald kommt. Deswegen, auf jeden Fall, Eugenie kann entkommen, nicht ohne noch vorher irgendwie die drei Fragezeichen, ich meine, Bob und Peter irgendwie auszuquetschen. Mr. Claudius weiß ja nicht, wo Blackbeard ist und dann sagt er noch, aber die Jungs hier, die scheinen mir recht clever zu sein und die tun natürlich wieder auf, doof. Auf jeden Fall haut dann Eugenie ab und dann verbrüdern sich Mr. und Mrs. Claudius mit den Detektiven, weil Bob sagt irgendwie, wir wissen vielleicht, wo Blackbeard ist.
Und da ist es übrigens ähnlich wie in der 79er-Fassung, dass sie nämlich sagt, siehste, hättest du mal gleich mit den Detektiven nicht eingelassen, anstatt hier den Tyrann zu spielen.
Genau. Und dann begeben sie sich halt zum Schrottplatz, um Zwiesprache mit Justus abzuhalten. Skinny Norris wird zurückgelassen. Das ist quasi die Strafe. Der arme Kerl. Wahrscheinlich sind die irgendwo in der Pampa und der muss nach Hause laufen. Das findet der Mr. Claudius auch noch lustig. Das quittiert er mit einem Lachen. So, und jetzt schließen wir wieder den Kreis zur 79er-Fassung, denn da saßen ja die Detektive noch in ihrer Zentrale, haben über die nächsten Schritte nachgedacht. Dann wieder ein großer Hörspielfehler. Es klingelt das Telefon. Justus sagt, meine Mutter ist dran. Mr. und Mrs. Claudius stehen draußen vor der Tür. Wir wissen,
die Mutter ist tot.
Richtig. Es muss Tante Mathilda gewesen sein, aber ein kleiner Fehler.
Mir nie aufgefallen, erst jetzt, wo du es erwähnst.
Dann begeben sie sich natürlich ans Tor und da ist jetzt schon so, Mr. Claudius, ab jetzt ist er halt sehr umgänglich. Dass er schon sagt irgendwie, ey.
Also ganz ehrlich, zumindest in der 79er, ich habe bei der 2004, muss ich sagen, ich war auch an dem Tag wieder so genervt, kam ja auch von Arbeit und so, dass ich das irgendwie, irgendwann hat die Folge auch wieder meine Aufmerksamkeit verloren. Aber in der 79er-Version ist er da wirklich fast sympathisch, so ein netter Kumpeltyp.
Er wird jetzt sympathisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich meine, er hat diesen Mr. Fentress überrumpelt, Gefäße geknebelt. Er hat zwei Jungs zu Tode erschreckt, indem er eine Waffe auf sie hält und wirklich so tut, ich werde euch jetzt erschießen.
Und wenn man das Motiv bedenkt, einfach nur um sein Bild zurückzubekommen, was sage und schreibe $100,000 wert ist.
Das ist ganz schön viel. Ist auch heute noch viel.
Nee, das ist heute für ein Bild nicht mehr viel. Also zumindest nicht, wenn ich sage, ach so, okay, es ist viel, es ist zu viel, dass ich so ein Bild hier in der Wohnung zu hängen habe. Ja, aber wenn ich höre von einem wertvollen Bild und dann sagt mir einer, das Bild ist 100.000 Euro wert, sage ich, aha, wertvolles Bild. Also unter siebenstellig ist heute nichts mehr mit wertvollen Bildern.
Das heißt also, wenn du ein Bild hier hättest, was 100.000 Euro wert ist, und also jemand bietet dir dieses Geld, würdest du sagen, ist zu wenig, will ich nicht.
Nein, würde ich nicht sagen. Ich sage nur im Verhältnis zu den heutigen
Inflationsbereinigt
Bildern. Inflationsbereinigt natürlich. Ich sag doch auch nur, das ist heute albern, wirklich. Ich hab doch nichts anderes gesagt, verdammte Scheiße hier.
$5.
$5. Das wäre jetzt für ein Bild tatsächlich ein bisschen wenig. Ja, aber 100.000 ist wirklich, es klingt, heute klingt das wirklich fast lächerlich. Zumindest nicht so, dass man darüber erstaunt ist. Man kann verstehen, dass jemand um dieses Bild kämpft, wenn es einem gehört. Natürlich,
sie feiern das ja auch sehr ab. 100.000!
Genau, das meinte ich halt.
Okay, um das vielleicht wirklich für jetzt einen Hörer zu erklären, der noch nie diese Folge gehört hat. Mr. Claudius ist ja ein Kunsthändler, der in London eine Galerie betreibt. Es wird ja auch explizit am Anfang des Hörspiels gesagt, ich glaube, das war ein Ausländer. Weil er wusste ja nicht, dass wir oberirdische Telefonleitungen haben.
Genau.
Der war nämlich auf Geschäftsreise und dieses Bild, was ja irgendwie ein junges Mädchen mit braunem Haar, weißer Haut und so darstellt, deswegen ja auch dieser komische, verschwurbelte Satz von Schneewittchen, dem Papageien, das wurde ihm geklaut. Und zwar von Long John Silver. Long John Silver, selber ein Spaßvogel, hat dieses Rätsel mit dem Papageien sich ausgedacht.
Thomas, wir können jetzt nicht einfach diesen guten Wortwitz überhören.
Überspielen, ja?
Selber ein Spaßvogel.
Ja, ein Spaßvogel.
Ein Spaßvogel, sondersgleichen. Sehr schön, hat mir gefallen gerade.
Danke. Der hat sich dieses Papageienrätsel ausgedacht. So, Eugenie, weiß ich gar nicht, der hat ja irgendwie Wind davon bekommen und der will ja unbedingt auch dieses Bild haben. Also er will ja eigentlich nur Claudius zuvorkommen. Denn Eugenie hat ja Mittel, die Long John Silver nicht hatte. Eugenie, ein international gesuchter Kunstdieb, der würde dieses Bild loswerden, was Long John Silver nicht konnte. Okay, auf jeden Fall verbrüdern sich jetzt das Ehepaar Claudius und die Detektive, weil Claudius hat bis jetzt gedacht, die Detektive stecken mit Eugenie unter einer Decke, was dem nicht so ist. Justus kann das auch in zwei Sätzen total entkräftigen. Dann einigen sie sich darauf, dass sie sich treffen sollten, um gemeinsam ein Palaver abzuhalten. Und sie offenbaren auch, dass sie Blackbeard haben. Claudius entschuldigt sich dann auch für sein Verhalten. Justus konfrontiert ihn damit. Können Sie beweisen, dass das Bild Ihnen gehört? Ja, sämtliche Kunsthändler können das bezeugen. Ich habe
sogar, konnte das Bild ja auch nicht verkaufen.
Er hat auch die Kaufurkunde und so weiter und so fort. Mrs. Claudius sagt, siehst du, Claude, du bist ein Idiot. Claude, genau. Du Idiot.
Verdammter Hurensohn.
Und dann finde ich aber witzig, die verabreden sich für in einer Stunde bei Mr. und Mrs. Claudius in der angemieteten Wohnung. In der 2004er-Version sagt Justus sogar, ich würde sie in unsere Zentrale bitten, aber ich glaube, sie sind zu fett. Sie
sind zu fett.
Genau.
Nee, das sagen die in der Original gar nicht.
Nein, ne? Nee, nicht. Was ich witzig finde, okay, die treffen sich eine Stunde später und sie tun so, als hätten sie sich eine Woche nicht gesehen. Hallo, Mrs. Claudius. Hallo, Jungs. Und so. Das finde ich wieder ein bisschen witzig.
Schön, dass es Ihnen gut geht. Na, wieder ein bisschen zugenommen, Mr. Claudius.
Auf jeden Fall lösen Sie jetzt das Rätsel der Papageien. Claudius verzweifelt nämlich ein bisschen, dass die Papageien nicht reden wollen. Das sind alles trübe Tassen.
Süß, wie er das sagt. Das sind trübe Tassen. Und die Papageien sitzen da und hören.
Trübe Tassen. Ja. Mag ich sehr. Der kann das Rätsel halt nicht lösen. Und durch einen Zufall plappert Blackbeard jetzt Sätze, die normalerweise ein anderer Papagei sagt. Und dadurch fällt den Detektiven auf, irgendwas stimmt hier nicht. Und Justus spricht der Blackbeard dann an. Blackbeard, was sagt Captain Kidd? Und Blackbeard im Prinzip zitiert jetzt das gesamte Rätsel. Das schreiben sie sich auf. Dann haben sie nur noch das Problem, dass sie diese Rätselverse lösen müssen. Jetzt kommt etwas, was sehr, sehr toll ist.
Bevor du dazu kommst, habe ich noch ein Fragezeichen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob es in der Original, also in der Originalfassung auf jeden Fall, aber es in der 2004er Fassung auch vorkommt, weiß ich nicht. Da sagt Justus, warum sagt er das, was Schneewittchen sagt? Sollte er etwa, und dann stockt er ab und macht weiter. Was sollte er denn?
Claudius unterbricht ihn ja dann noch sogar. Oder Justus überlegt und dann sagt, also er überlegt so vor sich hin, sollte er etwa, spricht sich aus, und dann sagt Claudius noch so, sollte er was? Na, nur sag.
Ja, aber das wird nicht, weiß ich nicht.
Nee, weil ich glaube,
der Gedankengang wird nicht ausgesprochen.
Ja, weil er dann sagt, klein Moment, und dann spricht er ja Blackbeard an.
Genau, also meinst du, es sollte nur heißen, sollte er etwa alle das gesamte Rätsel auf.
Ja, genau, das ist Justus Überlegung, er will aber noch nicht mit der Sprache rausrücken. Jedenfalls sitzen die Detektive jetzt wieder in ihrer Zentrale und sinnieren über das Rätsel. Und das muss ich sagen, wir haben ja schon neuere Folgen gehört. Ich erinnere nur an Grusel auf Campbell Castle mit diesem völlig konstruierten Quatschrätsel. Ja. Dieses Rätsel, was uns hier aufgeboten wird, ist so schön gemacht, dass man es als Hörer nachvollziehen kann. Natürlich, dass hier mit L und L und L, ne, dass zum Beispiel Lucullus, der Papagei, sagt Lucius et Licinius et Lucullus. Und Justus kommt dann auf die große Idee, weil er mal et sagt, et heißt und, das ist falsch. Also nimmt er immer die ersten Buchstaben, das L. L ist die römische Zahl für 50. So kommen sie auf eine Zahl namens 150. Dann das Rätsel mit von Sherlock Holmes.
Ist Sherlock Holmes zu Hause?
Genau.
Wo hat er gewohnt? In der Baker Street. Somit kommen sie auf den Friedhof in der Baker Street.
150.
150.
Genau, also weil sie ja sagen, Baker Street, ja, es gibt ja hier eine Baker Street in der Nähe von Los Angeles und da ist ein Friedhof. Und dann ergibt sich dann auch der Rest des Rätsels. Sie sagen ja dann auch, was heißt denn hier jenseits der Gebeine? Und dann sagt Justus, das sind Ortsangaben auf dem Friedhof. Das heißt, wir müssen da jetzt hin. Genau, und Peter ist dann wieder so ein bisschen so, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und dann sagt Justus, ich habe eher Angst, dass uns Mr. Eugene zuvorkommt. Und dann wieder so unheimliche klassische Musik. Ich muss sagen, das Hörspiel dreht ja jetzt richtig auf. Also man muss wirklich sagen, was jetzt kommt, ist super atmosphärisch, super spannend. Finde ich noch heute. Natürlich habe ich nicht mehr, ich habe keine Angst mehr, wie ich das höre. Aber als Kind hatte ich, glaube ich, so eine Gänsehaut.
Angst ja natürlich auch nicht, aber immer noch schön, immer noch ein bisschen Gänsehaut, weil es wirklich schön ist, wenn ich die alte Version davon höre. Das Einzige, was ich dem ankreiden kann, ist, dass es ein bisschen zu kurz ist. Ich finde, diese Szene um die Aufklärung der Rätsel könnte sich ruhig ein bisschen länger über das Hörspiel erstrecken, als es hier abgekürzt ist oder komprimiert ist, sage ich mal.
Aber du hast eigentlich so eine schöne Einteilung. Du hast erst so den Prolog mit Mr. Claudius, wo du noch gar nicht weißt, was ist mit diesem Typen. Da kommt einfach irgendein Irrer mit einer Waffe aus dem Gebüsch und bedroht sie. Und dann kommen ja dann erst die Papageien ins Spiel. Dann ist halt die Suche nach den Papageien. Und jetzt kommt der erste Rätsel. Es ist ja so ein bisschen.
Ich vergleiche das immer so mit einer meiner Lieblingsfolgen, die gefährliche Erbschaft, wo das Rätsel wirklich schön über die gesamte Folge verteilt ist und auch immer schön spannend ist und wirklich schön zu hören ist. Da kommen wir aber irgendwann nochmal zu.
Natürlich.
Ich finde es hier schade, dass es ein bisschen komprimiert ist, aber dennoch schön und hat auf jeden Fall seinen Effekt.
Gut, die gefährliche Erbschaft, da dreht sich ja eigentlich nur alles um das Rätsel. Die Papageien selber, die Frage war ja immer, warum
zitieren. Was hat die Papageien damit zu tun,
muss erstmal geklärt. Warum zitieren Papageien irgendwelche Sprüche? Und dann irgendwann merkt man dann, okay, das ist eine Botschaft und aus diesem Botschaft ergibt sich ein Rätsel. Also das eine führt ja zum anderen, finde ich persönlich sehr gut gelöst. Klar geht das jetzt alles ein bisschen schnell, aber mir gefällt das, dass das sich jetzt nicht so ewig lang aufhält. Also die fahren ja jetzt mit Morten zu dem Friedhof hin. Auch toll, wie Morten dann sagt, irgendwie verirren sie sich nicht, es wird nicht nur dunkel, sondern neblig. Auf der anderen Seite frage ich mich, klar, es hat einen Grund, dass Morten im Auto bleibt.
Aber er lässt die Kinder da draußen alleine
auf. Er lässt Kinder im Dunkeln, im Nebeln alleine einen Friedhof
betreten. Warum ist er noch mehr im Auto geblieben? Wird das thematisiert?
Ich glaube, Justus sagt, warten Sie hier.
Okay.
Aber ganz ehrlich, würdest du als Erwachsener nicht sagen, Jungs, ich
begleite euch. Nachher. Alle tot, alle abgemetzelt. Die Polizei fragt ihn, warum sind sie denn nicht mitgegangen? Justus hat gesagt, ich soll hier warten.
Der 12-Jährige hat gesagt, ich darf mich nicht bewegen. Klar, man darf immer nicht vergessen, wie das konzipiert ist. Natürlich sind die Kinder die Helden. Wenn man sich das als 10-Jähriger anhört, wäre es ja langweilig, wenn der Erwachsene dabei ist. Aus unserer heutigen Sicht sagen wir, sag mal, der Typ ist ja verantwortungslos, der lässt die Kinder allein auf dem Friedhof verhaften.
Aber das ist tatsächlich so ein Zielgruppenthema. Die Kinder machen sich da natürlich keine Gedanken, warum der im Auto ist und seiner Aufsichtspflicht nicht nachkommt in dem Fall. Von daher absolut berechtigt.
Und jetzt können wir wieder gerne vergleichen zwischen der 2004er-Version und dem Original. Die kommen jetzt auf den Friedhof und aus einem Teil der Botschaft, mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen, stellen sie fest. Das Friedhofstor ist im Osten, also müssen sie in diese Richtung. Und da Peter ja der größte Detektiv ist, soll er 100 Schritte gehen. Während es in der Originalfassung so dieses 1, 2, 3, wie er mit den Schritten ausholt, für mich sehr gut wirkte. Wie übertrieben war das in der 2004er-Version? Ja. So, hier Jens Wawrczeck wirklich so, 1,
und ihr müsst mal auf das Geräusch dahinter achten, als ob er Betonschuhe trägt.
Als würde er einen Berg hochsteigen.
Oder einen Berg hochsteigen.
Genau, als hätte er so hier so Schienen an den Beinen.
Da denke ich immer, die parodieren sich da an der Stelle ein bisschen selbst, habe ich manchmal
das Gefühl. Tun sie auch.
Weil das echt an der Stelle echt albern ist. Und das Traurige ist, fand ich aber auch in der Originalfassung schon so, die müssen es nochmal machen.
Das ist sehr schön. Obwohl das von Peter Passetti sehr gut gesagt wird, so der erste Versuch brachte nichts.
Ja.
Also wiederholten die Jungs den Versuch. Und da denke ich so, okay, wenn er in der 2004er-Version, hat man schon das Gefühl, er kugelt sich die Beine aus. Was macht er denn dann für Schritte? Finde ich wieder sehr übertrieben und also das ist so, das hat Benjamin schon mal gesagt, da hört dann die Vorstellungskraft auf. Dann fange ich an, darüber nachzudenken und dann löst mich das aus meiner Konzentration, das Hörspiel zu genießen. Wenn ich so höre, irgendwie, was macht der denn da? Ist das dumm, albern?
Übrigens, wir wollen ja das Rätsel abkürzen. Wir wollen ja jetzt nicht hier jedes einzelne, denn jetzt passiert eigentlich mehr viel. Die lösen das Rätsel halt auf, gehen die Schritte durch.
Obwohl ich immer noch sagen muss, ich finde die Rätsel sehr clever. So mit den Gräbern, die sie finden auch. Und mit der Mauer und so.
Obwohl mit der Mauer habe ich mich schon gefragt, konnte Long John Silver nicht irgendwann mal damit rechnen, dass man diese Mauer eventuell repariert?
Du darfst nicht vergessen, er ist ja noch nicht so lange tot. Und er wird ja das Rätsel erst vor ein paar Wochen oder Monaten vorbereitet haben.
Okay. Aber es ist schon eine kleine Gefahr. Ich hätte so eine zerbrochene Mauer hätte ich nicht mit eingebaut. Aber das ist jetzt kein wirklicher Logikfehler, das kann man verzeihen. Aber hätte ich jetzt, wenn ich so ein Rätsel machen würde, würde ich nämlich nicht darauf verlassen, dass die Steine da so liegen bleiben.
Ich denke mir mal, das hat er wohl in Kauf genommen. Und ich denke mir mal, dass auch nicht so viel Zeit vergangen sein wird, wie er das Bild da versteckt hat. Und die Papageien das Rätsel eingepaukt hat.
Auf jeden Fall kramen sie diesen Steinkasten da rum und finden, diesen Steinhaufen kramen die rum und finden diesen Kasten, diesen flachen, großen Kasten, wo sie das Bild drin vermuten. In dem Moment erscheint aber
Eugène. Auch sehr schön gemacht irgendwie. Da ist jemand. Ich gebe zu, wenn man das zum, glaube ich, zum allerersten Mal in der Urfassung hört, ist es ein bisschen holprig. Hat mich als Kind nicht gestört. Eugène wird ja schon vorher eingeführt, indem man über ihn redet. Und deswegen, da kommt einfach der große, unbekannte Bösewicht. Und wenn man auch ehrlich ist, so, ich habe ihn schon als Kind nicht so wirklich als Bedrohung gesehen. Ich wusste, okay, der ist böse, der will das Bild. Aber er tut denen ja nicht wirklich was. Er entreißt ihnen den Kasten und er beleidigt ihn noch, indem er sagt, irgendwie hier, scher dich.
Du verdammter Hurensohn.
Ja, das hat man schon. Aber er sagt ja dann zu Peter, scher dich zum Teufel, weil Peter ihm ja mit dem Eisenrohr schlagen will. Er hält ja nur Justus fest, Eugène, und dann sagt er, lassen Sie Justus los, scher dich zum Teufel. Also deswegen, der war für mich nicht wirklich so der krasse Bösewicht. Aber ich hatte schon Angst, als er kam.
Ja, also Respekt möchte ich es auch nicht nennen.
Es ist harmlos.
Er ist eine einprägsame Figur, also mit einer Stimme, die in der Originalversion sehr so spitzfindig klingt, sehr, sehr gangstermäßig, gangsterhaft. Und ja, auf jeden Fall verschwindet er mit dem Kasten. Er kann Peter hat also nicht zugeschlagen, diese Pfeife.
Ja, und Und Peter schmeißt ja dann aus Wut das Rohr weg. Und
genau.
Jetzt kommt ja das Tolle, weil Bob dann sagt,
da guckst du in die Röhre.
Na toll, jetzt gucken wir doch noch in die Röhre. Und im Original sagt Justus ja auch noch, das konnte er doch nicht wissen.
Das ist süß, oder?
Ja, das finde ich total toll.
Aber dann sagt er noch, damit war Mr. Claudius gemeint. Und dann sagt Peter, das ist aber auch nur in der alten Version, so sagt er so sarkastisch, ach ja, stimmt ja. Als wenn es jetzt wichtig gewesen wäre, dass er Mr. Claudius gemeint hat. Das finde ich in der alten Version sehr, sehr gut. Fehlt leider in der 2004er Version.
Ja, in der 2004er Version ist es auch so ein bisschen entschärft, so was die Aufregung angeht. Auf jeden Fall, in beiden Versionen finden sie dann wieder dieses Eisenrohr. Es ist
aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich daran zurückerinnere, schon gleich nochmal unterbreche, in der 79er Version, wie weinerlich Justus da sagt, aber es konnte er nicht wissen, ist ein bisschen unheimlich, weil man einerseits sagt, Mensch, hat er die Geschichte wirklich so vorherbestimmt?
Ja.
Und auf der anderen Seite auch diese Verzweiflung von Justus tatsächlich vorkommt, dass entweder, weil er das nicht, dieses Rätsel in der Form nicht gelöst hat, dass, wie konnten wir diesen Punkt nicht auflösen?
Der letzte Teil des Rätsels, da guckst du in die Röhre.
Da guckst du in die Röhre, das ist halt, wie konnte er das wissen, dass Justus nicht auflösen kann, wie das in diesem Rätsel vorkommen konnte.
Wobei ich es witzig finde, dieses Eisenrohr wird ja auch gesagt, das lag hier so rum. Mhm. Also das heißt, der Metallkasten, wo sie das Bild drin vermuten, ist so unter den Stein vergraben und das Metallrohr lehnt an der Wand oder was?
Ich glaube, die haben ja gesucht. Danach, da konnten die schon das Rohr irgendwie freigelegt haben, dass es halt irgendwo rumlag oder dergleichen. Das würde ich jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen.
Nochmal der Vergleich zur 2004er Version. Da öffnet Eugène den Kasten und da ist ein Zettel drin. Und ich glaube, da steht die Botschaft auch drauf, tut mir leid, alter Junge. Jetzt guckst du doch in die Röhre, kann das sein?
Nee, da steht irgendwas, du hast meine Worte noch nicht, wie war das?
Ah, du hast meine Worte nicht richtig gedeutet.
Genau, du hast meine Worte nicht richtig gedeutet, du musst dich nochmal anstrengen, sagt
und
der Motto.
Und da kommt es dann zu einer kleinen Rangelei, weil dann Eugène sagt, ihr wisst das Rätsel, ihr wisst, wo das Bild ist. Und da rangeln sie dann ein bisschen und Peter bedroht ihn ja dann auch mit dem Eisenrohr und dann verpisst er sich. Dieses Eisenrohr, was Peter weggeworfen hatte, ist an beiden Enden mit so Kappen verschlossen, die öffnen sie und da ist die Leinwand von dem Bild drin eingewickelt. Das heißt, die Detektive waren erfolgreich, sie haben das Bild gefunden. Sie schreien auch noch rum.
Ja, sehr leise, lass uns verschwinden, sonst genau. Hört er das noch.
Genau, und dann rennen sie zum Wagen. Jetzt würde Ben wieder sagen, ja, das dauert 3 Sekunden. Ja. Auf jeden Fall ist Eugene auch wieder wie aus dem Nichts da und sagt, bleib stehen, bleib stehen. In der 2004er Version sagt er Diebe.
Sie drollig.
Das fand ich ein bisschen witzig. Und sie fliehen dann zum Rolls-Royce. Gut, dass Morton mit startbereiten Motor noch da wartet.
Und selbstverständlich, er ist ja verantwortungsbewusst.
Richtig.
Die steigen aber ein und fahren weg. Und dann machen die noch so einen Abschlusswitz, indem sie sagen, Mensch, die Papageien hätten bestimmt gesagt, also habt ihr gut gemacht, gut gemacht. Und dann endet die Folge. Dieser Abschlussgag fehlt in der 2004er-Version komplett.
Denn da bleibt es dabei, dass sie sagen, die Belohnung, die Mr. Claudius zahlen wollte, die $1,000, die sollen Onkel Ramos und Carlos bekommen.
Stimmt, das sagen die aber in der Original auch noch.
Das sagen sie da auch, nur genau. Witzig ist, dass sie halt in der 2004er-Version schlägt Justus es vor, und fragt dann noch, was haltet ihr davon? Und dann die anderen so, ja klar, natürlich, kein Problem.
Das sind 200 Monatsmieten.
Ich mag aber diesen Abschlussgag von der 79er-Version. Normalerweise finde ich es ja albern, wenn die am Ende lachen.
Es ist aber von der Reihe schon einer der besseren oder der am wenigsten mit dem wenigsten Fremdschämen-Faktor, sage ich mal.
Genau, weil es witzig ist, dass er so tut, als wäre ein Papagei. Das passt ja zum Thema. Während hier das Originalhörspiel endet, gibt es nochmal einen kleinen Epilog. Und zwar sitzt Justus wohl einige Tage später alleine in der Zentrale. Im Buch sitzen sie alle in der Zentrale. Mhm. Und jetzt kommt das, was ich schon immer die ganze Zeit ankündigen wollte. Das Telefon klingelt, Eugene ist dran. Und Eugene gratuliert Justus dazu, dass er quasi den Fall gelöst hat. Und dass er ihn, Eugene, damit ausgetrickst hat. Und Eugene befindet sich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt am Flughafen. Er wird jetzt gleich wieder nach Europa fliegen. Also ihr habt gar keine Chance, mich zu kriegen.
Und lustig, da finde ich wieder lustig. Hat jetzt Eugene auf einmal wieder Angst vor den 3 Fragezeichen oder sollten die 3 Fragezeichen Angst vor ihm haben? Schließlich rennt er den 3 Fragezeichen hinterher und wird das Bild wahrscheinlich den noch gewaltsam entreißen. Er sagt ja auch noch in dem Telefonat, dass er die Papageien in einer Garage versteckt hält und was heißt versteckt? Er gibt denen ja die Adresse, wo er sie abholen kann und er in Europa ist. Ganz ehrlich, mich hat gewundert, dass die Folge da auf einmal zu Ende ist, weil ich dachte, dass Eugene den nämlich in dieser Garage auflauert und wartet, bis sie die Papageien abholen.
Mhm. Nein, aber du darfst nicht vergessen, Eugene ist ja ein Gentleman Ganove.
Ah,
ein
Spinner.
Ja, der ist ja so ein. Er gibt auch eine Niederlage zu, was er ja durch dieses Telefongespräch macht. Mhm. Er sagt, ihr habt mich geschlagen, ich gebe es zu, ihr seid gute Gegenspieler gewesen. Ich begebe mich jetzt wieder nach Hause. Und er hätte auch sagen können, was interessieren mich die Papageien, sollen die doch verhungern in der Garage.
Aber na gut, vielleicht muss er trotzdem davon ausgehen, dass sie bis dahin verhungert sind, bis sie die abholen.
Na, das glaube ich jetzt nicht. Okay. Aber dass er halt auch wirklich sagt, die armen Tiere können ja nichts dafür, ihr könnt sie gerne befreien. Finde ich gut alles, dass er das macht. Aber dann sagt er ja noch so zu Justus, pass mal auf, solltest du jemals mal nach Paris kommen, ich zeig dir gerne die Unterwelt. Das Problem, was ich mit dieser Szene habe, sie kommt auch so im Originalbuch vor. Nur aus dem Kontext heraus gesehen, Eugene taucht in der Ursprungsserie 2-mal auf. Das ist diese Folge, Super Papagei, und im seltsamen Wecker kommt er nochmal vor. Danach kam er in der amerikanischen Serie nie wieder. Erst André Marx hat für den Poltergeist Eugene wieder reaktiviert. Wie wir wissen, sitzt er am Ende da in diesem Hotelraum vom Poltergeist,
ganz schlecht, finde ich,
wo er diesen Salto Mortale aus dem Fenster macht.
Und auf der Markise landet.
Ja, das ist ja sein dritter Auftritt und das finde ich ja eigentlich ganz charmant gemacht, dass André Marx so einen alten Widersacher wiederbelebt hat. Wie du die Szene findest, das haben wir schon besprochen, hört unsere Poltergeist-Besprechung an, da reden wir darüber ausführlich. Und André Marx hat aber irgendwie schon so eine besondere Beziehung zu Eugene. Es gibt ja dann noch 2 weitere Folgen. Das ist einmal die Folge 103, das Erbe des Meisterdiebes. Da wird behauptet, Eugene ist gestorben und hat den 3 Detektiven nochmal ein Rätsel hinterlassen. Mhm. Ich will eigentlich gar nicht zu viel darüber verraten, weil ich will irgendwann diese Folgen natürlich auch mal mit euch besprechen. Und dann gab es noch die Folge 125, Feuermond, in der Eugene auch einen großen Teil hat. Dadurch wurde so diese Figur Eugene so total aufgebauscht, so als wäre er, wenn man an 3 Fragezeichen denkt, denkt man automatisch an Eugene. Hast du schon mal die 3 Fragezeichen Kinofilme gesehen?
Um Gottes Willen.
Rat mal, wer da der Hauptantagonist ist. In beiden Filmen Eugene. Und dadurch ist irgendwie so
Eugenie, ich wollte gerade antworten, du hast mir gar keine Zeit gelassen.
Eugenie ist dafür, so dadurch, dass er so aufgebauscht wurde, in meinem Ansehen gefallen. Deswegen, wenn ich jetzt so immer den Namen Eugenie höre, denke ich, oh, nicht schon wieder.
Das, was du immer so gerne nennst, auch bei dem Synchronsprecher Tobias Kluckert, er ist ja mittlerweile zu omnipräsent.
Irgendwie wird hier am Ende mit dieser Szene, mit diesem Anruf, auch das so aufgebauscht, wie wichtig die Figur Eugenie ist, obwohl das ja eigentlich vorgesehen war.
Ich fand den Schluss gar nicht so schlecht, fand ihn nicht gut umgesetzt, aber so die Idee, dass er diesen Anruf und so ein bisschen dieses Geheimnisvolle hinterlassen, fand ich habe geschrieben, aber Ende ist okay. Endgag fehlt, aber Ende ist okay, habe ich geschrieben.
Okay.
So, und mehr steht hier auch nicht.
Ja, und damit haben wir jetzt beide Folgen mehr oder weniger gut besprochen.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir in Bezug auf Länge dieses Podcasts noch nie so wenig Informationen übermittelt haben.
Das stimmt.
Weil, ja, wir haben die Folge wirklich ganz knapp, ohne Details, nur angerissen und haben, glaube ich, der Podcast geht, glaube ich, schon wieder 2,5 Stunden oder so.
Wir kommen jetzt mal wieder zu unserem Fazit. Möchtest du anfangen?
Na, ich vergesse immer mir ein Fazit. Also, ich gebe der Originalfolge, wie machen wir es? Geben wir beiden Folgen einfach 1 bis 10 oder?
Ich würde natürlich beides. Sind ja beides unabhängige Hörspielproduktionen. Das eine ist ja eine Neuauflage, das andere ist das Original. Würde ich unterschiedlich bewerten.
Also, der Originalversion gebe ich 8 von 10 Punkten, weil sie einfach, ich glaube, ich habe noch nie in einer 3-Fragezeichen-Folge 8 von 10 Punkten gegeben, zumindest nicht in dieser Podcast-Reihe, weil sie wirklich, die Geschichte hat Hand und Fuß, sie ist spannend erzählt. Der Titel, der Superpapagei, wird der Geschichte nicht gerecht, finde ich, weil zu unspektakulär. Reißt aber die Illustration, die ein bisschen geheimnisvoll ist, alles wieder ein bisschen raus.
Im Original heißt die Folge übrigens The Mystery of the Stuttering Parrot, weil einer der Papageien, glaube ich, stottert.
Also das Geheimnis des stotternden Piratens.
Parrot. Nein, Parrot heißt, glaube ich, Papagei.
Ach so? Okay, ich habe... Entschuldigung. Gut, kommen wir zur... Das klingt auf jeden Fall ein bisschen spannender als... Ja, eigentlich auch nicht. Ich dachte, es wäre Pirat, das wäre dann spannender, aber es ist dann nur Papagei, ist nicht so spannend. Gut, dann kommen wir zur 2004er-Version. Kriegt von mir 3 von 10 Punkten. Die hat einen schweren Stand, weil man sie natürlich mit der Originalversion vergleicht. Mhm. Aber damit muss ich jetzt einfach mal leben. Ich finde die Sprecher überspitzt, ich finde die Betonungen... albern, ich finde die teilweise geänderten Dialoge schlecht, ich finde die eingebaute große Szene mit dem, wo Eugenie den Weg abschneidet und die Papageien raubt, finde ich scheiße, schlecht, Entschuldigung. Obwohl, wir haben schon verdammter Hurensohn gesagt, welche aber scheiße sagen dürfen. Genau, 3 Punkte die neue Version, 8 Punkte die alte Version, ich habe fertig.
Also, natürlich ist Hörspielfolge 1 ein absoluter Klassiker, muss man auch sagen. Sie ist atmosphärisch sehr dicht, sie hat tolle Musikuntermalung, sie hat denkwürdige Zitate, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Allein so die Performance von Peter Passetti ist für mich glorreich. Dafür, dass es halt die erste Folge ist, erfährt man relativ wenig über die Detektive selber. Haben wir schon thematisiert, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und ansonsten ist es eigentlich für Kinder ein sehr cleveres Hörspiel, beziehungsweise ein sehr cleverer Fall. Also die Idee, Papageien Rätselversen beizubringen und so, finde ich halt sehr, sehr smart.
Da stimme ich dir voll zu. Ja. Auch eine gute Idee, schon die Idee alleine, das so zu machen.
Du hast halt mit Gerlach Fiedler einen super Mr. Claudius.
Gott, den habe ich gar nicht erwähnt, aber danke, dass du es nochmal machst.
Kannst ja gerne nochmal machen. Gerlach, also da sind wir jetzt schon bei den Sprechern. Gerlach Fiedler als Mr. Claudius, großartig. Ich rede jetzt aber vom 79er Hörspiel. Wirklich in diesem Hörspiel ist er einfach, ich habe schon gesagt, überspitzt, überzeichnet, aber er ist einfach, es ist eine Freude, dem Mann zuzuhören. Dasselbe gilt jetzt auch für die 3-Fragezeichen-Sprecher. Sie sind in ihren Rollen einfach super drin, authentisch, man nimmt ihn ab, das sind Kinderdetektive, finde ich alles super. Auch so die Nebenrollen, Katharina Brauren oder der Richard Laufen als Mr. Fentress. Sprechertechnisch ist dieses Hörspiel sehr gut besetzt. Du hast einen sehr guten Showdown am Ende. Also ich würde mich eigentlich dir anschließen, 8 bzw. 9 von 10 Punkten würde ich dem Hörspiel geben. Ich muss sagen, es ist nicht in meiner Top 10 meiner Lieblingshörspiele drin, aber es ist eine sehr, sehr gute Folge. Das muss ich sagen. Das 2004er Remake gebe ich zu. Ich habe es, glaube ich, damals zum ersten Mal so irgendwie so 2006 oder so gehört. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, ich war entsetzt. Ich fand es unnötig. Ich fand die Sprecherleistung Katastrophe. Also während jetzt Justus im Original, Oliver Rohrbeck, einfach sehr gut seine Rolle als Justus spricht, fand ich hier genau diesen Justus Jonas, den ich nicht mag, den habe ich da gesehen. Dieses Overacting, so, ein berühmter Feldherr und Schlemmer, Sir, aber wieso bedrohen Sie uns denn? Das ist nicht Justus, wie man ihn lieben gelernt hat. Und dafür steht exemplarisch dieses Hörspiel, für die Schwierigkeiten, die ich bei neuen Folgen sehe.
Die genau, hier hat man es wirklich 1:1 nebeneinander gelegt mit dieser alten Folge, wo man genau sagt, guck mal, so ist es, war es früher und genau so ist es heute. Und da man ja wirklich die Zitate wirklich 1:1 nebeneinander legen kann, wird wirklich deutlich, was bei den neuen Produktionen, ich möchte jetzt nicht sagen, falsch gemacht wird, aber halt anders gemacht wird, was, glaube ich, den alten Fan nicht mehr vom Hocker reißen kann.
In dieser 2004er-Version fehlt es mir eindeutig an Charme. Ich finde, das Hörspiel hat keinen Charme. Ich gebe zu, ich hatte es viel schlechter in Erinnerung. Als ich es jetzt hier in der Vorbereitung für den Podcast nochmal gehört habe, habe ich so gedacht, ach Mensch, ja, ist okay. Aber
ich kann mir aber auch vorstellen, dass damals, wo du sie zum ersten Mal gehört hast, dass du echt dachtest, oh, so eine gute Folge, nochmal neu gesprochen, das wird bestimmt gut. Oder hast du bestimmt eine gute Erwartungshaltung gehabt und deswegen warst du wahrscheinlich so schockiert. Was dich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen milder stimmt.
Genau, weil ich war damals schon sehr neugierig und hatte ja auch diese Schablone im Kopf, dass ich genau wusste, so und so werden die Sätze betont. Ich war auch ein bisschen entsetzt über die Darbietung von Gerlach Fiedler und ich habe leider keine Quellen mehr im Internet gefunden, aber auf rockybeach.com habe ich in den Kommentaren schon gelesen, Gerlach Fiedler war wohl zum Zeitpunkt der Aufnahme todkrank. Der wollte aber unbedingt diese Rolle von dem Mr. Claudius nochmal spielen. Vielleicht ist dir aufgefallen, seine Aufnahme in der Folge, manchmal ist er sehr dumpf und er unterscheidet sich von den anderen Sprechern. Also irgendwie, er ist manchmal ein bisschen leiser.
Ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Ja. Wenn ich jetzt darauf achten würde, würde mir das auffallen oder ich würde es mir einbilden. Sowas kann ja auch passieren. Dass man sagt, er ist da schwer krank, da muss ich doch irgendwas raushören und dann bildet man sich vielleicht irgendwas ein.
So wie ich das verstanden habe, wurden seine Aufnahmen an seinem Krankenbett gemacht.
Ach, wirklich?
Ja, man hat dem da irgendwie Mikrofon hingestellt.
Der soll ja noch leben.
Jetzt. Nein, Gerlach Fiedler ist schon seit 10 Jahren tot, glaube ich.
Nee, wer war denn das, der noch leben soll, der 29 geboren ist?
Na hier, der Karl Ulrich Mewes.
Ach so.
Der lebt wohl noch.
Okay. War das eigentlich sein, ist er an dieser Krankheit dann gestorben, oder?
Ja, ich glaube ja. Aber ich müsste jetzt auch gucken, warum er überhaupt gestorben ist.
Die Folge wurde an seinem Sterbebett aufgenommen.
Ja, ich finde, er macht es zwar gut, aber... Wo ich mir so denke, irgendwie hätte es gebraucht. Also das stelle ich mir sowieso die Frage.
Was heißt, hätte es gebraucht, wenn ein todkranker Mensch sagt, ich möchte unbedingt dabei sein, das ist ein Wunsch.
Denn ich rede jetzt von der Neufassung. Also in meinen Augen...
Da war er doch todkrank.
In meinen Augen hätte es diese Fassung überhaupt diese gebraucht. Diese Superpapagei 2004-Fassung brauche ich nicht.
In der Form nicht. Das hast du ganz gut beschrieben mit der Betriebsblindheit, dass Heike Dine Körting... Weil auch selber eine ganz andere Erwartungshaltung von den Folgen hat oder auf ein ganz anderes Ziel hinausarbeitet, wenn sie die Folgen aufnimmt, als wir von den alten Folgen her erwarten.
Man darf nicht vergessen, es war natürlich zum 25-jährigen Jubiläum der Hörspielserie. Es ist ja eigentlich eine tolle, schöne Idee, nochmal die allererste Hörspielfolge neu aufzunehmen. Dagegen sage ich auch nichts, aber so wie es umgesetzt wurde, hat es für mich keinen Charme, dass ich sage, okay, brauche ich nicht. Ich meine, wir sind jetzt kurz vorm 40-jährigen Jubiläum. Im Oktober ist es soweit. Ich habe ein bisschen Angst, womit die uns überraschen. Also ich bräuchte jetzt zum Beispiel auch keine Neufassung vom Gespensterschloss. Da würde ich mich mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen, weil da ist ja genau dasselbe Problem. Alle Sprecher sind tot.
Sagst du, okay, nach der Erfahrung, die wir jetzt natürlich mit Superpapa gemacht haben, würde ich auch sagen, um Gottes Willen, lass bloß die Finger davon.
Es gibt ja noch eine Neufassung von der schwarzen Katze. Die ist auch nicht so geil. Die ist ein bisschen besser als hier der Super Papagei 2.4, aber diese neue Remakes von alten Folgen brauche ich nicht.
Aber kommen wir mal auf deine Wertung. Was sagst du? Wie viele Punkte?
Ja, wie gesagt, 79er Fassung 8 bis 9 Punkte von 10. Die 2004er Version, wie gesagt, ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Mhm. Ja, ich wäre auch so bei einer... Ich würde mich eigentlich auf eine 4 einigen. Es ist mal ganz nett zu hören, aber es kommt an das Original bei weitem nicht heran. Und ich brauche auch diese extra Szene nicht, weil das alte Hörspiel ist in meinen Augen ziemlich rund, so wie es gemacht wurde. Das ist ja mal ganz nett, dass noch Skinny Norris eigentlich eine größere Rolle hatte. Das kann ich aber im Buch nachlesen. Brauche ich fürs Hörspiel nicht. Das zieht für mich alles so in die Länge. Ich meine, die Neufassung geht 88 Minuten. Das sind über 30 Minuten mehr als die Originalfassung.
Mir kommt diese Rolle auch so reingequetscht vor mit Skinny Norris, weil er auch keine wirkliche Funktion hat. Das hätte, also in der...
Das ist purer Fanservice. Dass du Eugenie länger drin hast und Skinny Norris. Auch wenn es im Buch so ist, Aber irgendwie wirkte das so für mich irgendwie, ja, wir müssen jetzt die Lieblinge zurückbringen und Skinny Norris muss vorkommen und Eugenie muss auch drin vorkommen. Das mögen die Fans, die wollen das hören.
Scheiß wollen wir.
Ja. 2004er-Version, ihr könnt sie gerne bei Spotify hören. Ich glaube, ganz viele kennen die auch gar nicht. Kann man mal machen, aber ich habe ja auch so in einigen Foren mir so Kommentare durchgelesen in der Vorbereitung. 90% der Stimmen waren, ja, weg, brauche ich nicht.
Nachvollziehbar.
Ich möchte mich entschuldigen, falls es heute sehr durcheinander war und wir mehr oder weniger immer an der Folge vorbeigeredet haben. Wenn wir wichtige Informationen weggelassen haben, verzeiht's uns bitte. Wir waren, also ich besonders war heute irgendwie nicht so gut drauf. Olli, es war...
so eine Pause gelassen hast.
Olli, es war...
Antwort kommt,
es hat keinen Spaß gemacht heute.
Ja, weil danke.
Und verstehe ich. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt. Ich muss nach Hause Podcast schneiden. Macht's gut.
Tschüss.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.